Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Welcome to the 90s.
Episode 90.
Everybody. Rock your body.
Ach, okay, Backstreet Boys. Dachte gerade, kenn ich doch irgendwoher.
Backstreet's back.
All right. Irgendwas in die Richtung, ne?
Ja, irgendwas in die Richtung.
Ja. Gab's doch auch eine schöne Performance von dem Song im Himmel mit, wer war's?
This is the end.
This is the end, richtig.
Da gab's die Backstreet Boys. Spoiler Alert. Ohne Triangel. Gleich am Anfang rausgehauen. Die Backstreet Boys treten auf. Hat er meinen rausgehauen hier, ohne Ankündigung.
Drauf geschissen, wenn ihr This is the End noch keine 5-mal gesehen habt, dann habt ihr ja nichts verloren.
Jetzt klingst du wie die anderen Podcasts, die sagen, tja, wenn ihr Fight Club nicht kennt, fickt euch.
Es ist ausnahmsweise mal eine Komödie, die du gut findest. Das passiert eh selten genug. Und das ist eine, die ich schon wirklich oft gesehen habe. Das passiert ja nicht oft.
Das stimmt nicht.
Der humorbefreite Guess findet This is the End gut.
Da hätte er mich gerne in dieser Schublade.
Ja, sorry, Guess, da bist du zwangsläufig, du drückst dich da immer wieder selber rein, indem du hier großartige Komödien verschmähst. Und jetzt
laut,
haben wir
laut
eine,
deines Geschmacks.
Digga, jetzt Komödien. Haben wir doch ein, ja, gut, du, alles klar, dein Geschmack ist natürlich sehr viel mehr wert als meiner. Der Guess definiert, was lustig ist und was nicht.
Nein, das habe ich nicht gesagt, aber.
Ich will doch nur erzählen, dass This is the End eine Komödie ist, die sich jeder mal angucken sollte oder gesehen haben sollte, und deswegen haben wir jetzt hier nichts groß gespoilert. So.
Doch, dass die Backstreet Boys auftreten.
Das hast du gesagt, nicht ich.
Das stimmt nicht, das hast du gesagt.
Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass die Backstreet Boys den Song performen. Ich habe gesagt, da gibt's eine großartige Performance am Ende von This is the End.
Spulen wir nochmal zurück.
Mhm.
Spulen wir nochmal zurück.
Wir fangen nochmal an.
Hör dir das mal nochmal an.
Remix, genau.
Remix. Was ist dein Lieblingssong aus den 90ern?
Alter, willst du mich verarschen? Das ist so wie nach einem Lieblingsfilm fragen.
Okay, wir haben schon gesagt, es wäre komisch, wenn man nicht irgendwie 100 Lieblingsfilme hätte.
Was sind denn die 90er ist Golden Era of Hip-Hop, Alter.
Deswegen, ja.
Da ein einzelnes Song rauszupicken. Okay, pass auf. Warning von Biggie.
Okay, pass auf. Lieblingssong aus den 90ern ohne Hip-Hop.
Gut, das ist schon wieder ein ganz anderes Thema.
Deswegen stelle ich es ja.
Deswegen
mache ich die Box der Pandora jetzt auf.
Puh, da fallen leider auch eine Menge mit rein. Sag ich mal, Sweet Child of Mine.
Sweet Child of Mine. Guter Song.
Das findet deine Anerkennung, ja?
Das findet meine Anerkennung.
Sehr schön.
Bin mir aber nicht sicher, ob der noch in den 80ern war.
Das ist
ganz knapp an der Grenze.
Okay.
Das könnte 89 oder so gewesen sein. Also,
ja, da will ich mich
sein,
jetzt nicht
mit deiner
festlegen.
Gleich
mal ins Klo gegriffen.
Gleich ins Klo gegriffen hast.
Okay.
Sweet Child of Mine. Lied von Guns N' Roses. Ist aus dem Jahr 1987, mein Freund.
Oh shit, okay.
Dein Lieblingssong aus den 90ern
ist aus den 80ern. Echt, von 87 war der? Wow.
Ja, dachte ich mir schon. Weil You Could Be Mine von Terminator 2 von Guns N' Roses.
Ja, stimmt, der war ja schon Anfang der 90er.
Also so Paradise City und das war alles davor. Insofern, das ist eher einer der späteren Hits von denen. So viel kann man nicht mehr.
Okay.
Weißt du, welchen Song ich richtig geil finde? Und zwar seit dem Trailer von GTA San Andreas.
Jetzt kommt Pump Up the Jam, oder?
Nee, weil du gerade die Band erwähnt hast. Und da lief nämlich Welcome to the Jungle.
Ja.
Wo du zum ersten Mal diese Szenen aus San Andreas gesehen hast, und vorher kannst du nur Vice City und die anderen GTA-Teile. Ja, und da kam der Trailer und dazu lief Welcome to the Jungle von Guns N' Roses, und ich hatte so eine Gänsehaut. Ich habe gesagt, Alter.
Das ist auch ein fetter Song.
Ich muss das Spiel haben.
Hast du denn einen Lieblingssong aus den 90ern?
Ich habe viele Lieblingssongs aus den 90ern.
Ja, duh. Jetzt, du hast mich doch auch gerade gefragt.
Darauf wollte ich ja hinaus, dass wir, wenn, dann schon unsere Top 100 nennen.
Ach so, jetzt die Top 100, muss ich ja erstmal gucken, ob ich dann überhaupt zeitlich mit allen richtig liege, Alter.
Komm, wir fangen mal an. Mein Platz 100 von 100, Eagle Eye Cherry, Safe Tonight.
Okay, kenne ich glaube ich noch nicht mal.
Was? Ist der Bruder von Nini Cherry. Der hat auch ein paar Songs rausgebracht.
Ja, also kann gut sein, dass ich, wenn ich den Song höre, ne, dass ich
es
kenne.
Safe Tonight.
Und dann?
Break Until It's Dawn. Ne, wie geht er nochmal weiter?
Oh, okay, ich glaube, ja.
Tomorrow.
Kenne ich.
Tomorrow You'll Be Gone.
Ja, kenne ich. Guter Song.
Ja, das ist ein bisschen nicer Song. Dein Platz 100?
Alter.
Das ziehen wir jetzt durch die Episode.
Ja, genau. Heute sprechen wir nur über Musik.
Am Ende müssen wir bei 1 sein.
Ach so.
Das ist der Plan.
Ja, da haben wir heute einiges vor. Wir wollten doch heute auch noch Losthema besprechen.
Ach, Losthema Filme. Scheiß drauf.
Machen wir nur Musik heute.
Machen wir mal Musik. Eine Musik-Episode. Freuen sich bestimmt auch ein paar. Weil die denken ja, wir sind ja nur so eine Hip-Hop-Heads. Die wissen ja gar nicht, dass wir auch
Guns N' Roses hören.
Ja. Und Luciano Pavarotti und so.
Ja, von Luciano Pavarotti wäre jetzt keiner dabei gewesen bei mir.
Nelson Donner? Reingescratcht? Nee?
Chicky, chicky. Ja, genau.
Nee, der hat doch, das wäre ja, glaube ich, auch nicht 90er. Ich wollte nur auf unseren facettenreichen Musikgeschmack drauf anspielen. Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ja. Ganze Bandbreite.
Aber volle Bandbreite. Haben wir ja schon im Quiz bewiesen. Dass wir da musikalisch unterwegs sind.
Ja, logisch. Ja.
Teilweise werden wir es noch beweisen. In den nächsten 2 Wochen.
Eben. Auch das.
Aber so ein paar akustische Spielereien habt ihr ja schon bekommen. Am letzten Sonntag.
Mhm. Es kam ja auch nicht nur gut an.
Nee.
Hat ein bisschen für Frust gesorgt.
Wäre definitiv auch nicht meiner Kategorie gewesen. Haben wir ja schon etabliert.
Na, die Nummer mit den Studio-Themes.
Genau,
nicht.
Die meine ich.
Ja, aber es, wir haben ja noch,
sind ja noch, kommt noch.
Anderweitig.
Kommt noch.
Ja, ich weiß. Aber deswegen meine ich, da wären wir ja musikalisch, da wärst du wiederum wahrscheinlich ganz gut.
Das wäre, da wäre ich sofort auf die Tausender gegangen. Beim Japanese. Da bin ich schon sehr, sehr gut drin, was Songs angeht. Aber wäre auch schlimm so, ist ja auch mein Beruf.
Ja, stimmt. Wäre komisch, wenn du nichts kennen würdest.
Ja. Und ich meine, bei den 90ern bin ich ja groß, weil ich ja so ziemlich auf einer der größten 90er-Partys hier in Berlin auflege. Also die ist huge. Insofern muss ich mich in dem Bereich definitiv auskennen.
Ja, willst du da mal Werbung machen jetzt?
Nee, da muss ich jetzt keine Werbung machen.
Okay, gut. Sprechen wir über Filme. Auch gut.
Boah, über Filme echt, ja.
Tja, wenn es sein muss.
Okay, lass uns über Filme sprechen.
Ja, wir haben beide 2 Filme dabei, oder 2 Projekte zumindest, sprechen über einen gemeinsamen Film und Losthema.
Ja.
Also ein bisschen was vor heute.
Wieder ein Losthema und genau, wir sprechen über die 5 gemeinsame Filme.
Was?
Ich wollte ein bisschen für Verwirrung sorgen.
Ja, Mission accomplished.
Sehr gut. Lee guckt verdutzt.
Ja.
Nein, wir haben natürlich 2 eigene Filme mit. Aber vielleicht nimmst du mir wieder was weg, was ich gucken wollte oder was ich bringen wollte. Machst du ja öfter in letzter Zeit.
Öfter gleich. Okay, na, dann fang mal an. Vielleicht machen wir das mal andersrum. Vielleicht nimmst du mir jetzt mal was weg.
Du Fahrraddieb. Filmdieb.
Da klingelt er gleich die Fahrradklingel.
Da kommt gleich die Fahrradklingel zu Vorschein. Also ich würde mich wundern, wenn du den nächsten Film auf jeden Fall hier präsentiert hättest, aber man weiß ja nie. Ein Film aus dem Jahre 1985. Ja. Was dabei aus dem Jahr 1985?
Nee.
Da bin ich ja schon mal safe. Also jetzt kannst du von mir aus deinen Film bringen, wenn du willst.
Okay.
Dann bin ich auf der sicheren Seite. Nee, ich mach mal weiter. Es ist ein Action-Fuim.
Geil.
Und einer der größten Action-Fuim-Stars aus den 80er Jahren, den präsentiere ich hier. Nämlich Chuck Norris.
Okay. Ja, da habe ich super wenig von gesehen.
Hast du wenig von gesehen? Das würde mich auch, also wenn das jetzt ein Film wäre, den wir jetzt in einer Episode gebracht hätten, zufällig, das wäre schon. Also das
kommt jetzt endlich mal Roadhouse.
Roadhouse?
Heißt der nicht so?
Nee.
Roundhouse? Nee. Wie hieß denn?
Also Roadhouse ist ein Film mit Patrick Swayze, wo er diesen Rausschmeißer spielt, aber da hat Chuck Norris nichts mit am Hut, deswegen weiß ich nicht, wo du jetzt gerade bist mit deinen wirren Gedanken.
Aber war der zumindest in den 80ern?
Der war in den 80ern, ja. Da hat Chuck Norris aber nichts mit zu tun.
Okay. Ja, wirre Gedanken.
Macht ja nichts.
Nö,
passiert öfter mal. Auch gerne Leuten mit wirren Gedanken.
Naja. Das kann, manchmal kommt da was richtig Gutes bei raus.
Ja.
Siehe Dali. Bizarrely wise.
Sowas.
Bizarrely wise, ja, absolut. Siehe Dali, da kommen auch manchmal coole Bilder raus. Oder hier.
A cult classic.
Oder sowas, ja.
Ja, ey, Genie und Wahnsinn liegen ja bekanntlich sehr nah beieinander.
Alright. Nee, der Film, über den ich rede, heißt Cusack, der Schweigsame.
Mhm.
Also. Laut Wortlaut zwar ähnlich übersetzt wie der Originaltitel, aber der ist ein bisschen neutraler. Der heißt nämlich Code of Silence.
Untertitel, Dennis will's wissen.
Genau, Dennis will's wissen. Nee, bei Dennis würde ich mir wünschen, dass er mal ab zu der Schweigsame ist, wenn er seine Filme reinschmeißt, aber der zieht es durch jeden Monat mit seinen Hausaufgaben.
Cusack, der Schweigsame.
Kennst du den etwa nicht?
Nee, tut mir leid.
Als zweiterfolgreichster Chuck Norris Film aller Zeiten finanziell und du kennst ihn nicht.
Ach echt?
Definitiv.
So gleich?
Ja. Das ist an zweiter Stelle das Ding. Und um mal was über die Entstehungsgeschichte zu berichten. Ursprünglich war der Film oder der Plot für den Film geschrieben als neuer Dirty Harry Film.
Aha.
Das heißt, Clint Eastwood sollte eigentlich hier als Dirty Harry in diesem Film, in dieser Story den alten Haudegen darstellen. Und dann hat man noch den Film geschrieben mit Kris Kristofferson im Hintergrund, den hier einzusetzen. Das heißt, Kris Kristofferson und Clint Eastwood sollten hier mitspielen. einen ganz frühen Entwurf, auch als Dirty Harry, aber die haben beide abgelehnt.
Und dann kam Chuck Norris.
Dann kam Chuck Norris.
Geil, ich mach's.
Dann kam Chuck Norris und hat sich diesen Film unter den Nagel gerissen. Und der Regisseur des Ganzen war Andrew Davis. Andrew Davis, auf jeden Fall Action erprobt, hat Filme inszeniert wie Alarmstufe Rot.
Ah ja.
Hat Filme inszeniert wie Auf der Flucht.
Alarmstufe Rot hast du nicht gesehen, ne?
Nee.
Ja, du meintest ja, Steven Seagal ist nicht so deins.
Also zumindest sehr jungfräulich unterwegs in seiner Filmografie, definitiv. Aber den habe ich sogar.
Okay.
Alarmstufe Rot und Einsame Entscheidung habe ich sogar zu Hause im Regal. Ich dachte,
immerhin.
Action-Fan, ja, kaufe ich mir. Da war ja noch kein Streaming, wo ich mir die ganze Scheiße gekauft habe, wo ich gesagt habe, ja, die will ich irgendwann sehen, kaufe ich mir.
Vollkommen legitim.
Deswegen stehen jetzt alle bei mir rum. Jetzt würde ich die, also im Jahr 2021 würde ich die Filme natürlich erstmal streamen und mir angucken, bevor ich mir die bestelle. Aber damals, Messi, alles gekauft. Alles ja gekauft, was irgendwo rumlag.
Ganz ehrlich, ich glaube, mit Alarmstufe Rot hast du nicht viel falsch gemacht.
Okay. Dann ist ja gut. Ja, der wird ja mitunter auch als sein Bester genannt. Aber zurück zu Cusick, der Schweigsame. Mhm. Der wird gespielt von Chuck Norris und wir sehen am Anfang mit seinem Partner in einem Müllwagen fahren, weil die beiden sind undercover unterwegs. Mhm. Und sein Partner, den kennst du auch, Dennis Farina.
Ach was.
Ja. Der spielt ja seinen Kumpel als verdeckter Ermittler. Und wir sehen unsere Helden, wie sie gerade so einen Drogendeal irgendwie hochnehmen.
Mhm.
Wie sie in so einen Bandenkrieg kommen und Dennis Farina wird ins Bein geschossen.
Okay.
Bei so einer Verfolgungsjagd. Das heißt, der rennt den Rest des Films auf jeden Fall mit so einem Hinkebein hinterher und so einer Schiene. Und dann gibt es noch so ein paar andere Cops, die dann in so ein Drogenhaus, wo eine Verfolgungsjagd stattfindet, die halt in dieses Drogenhaus einfallen. Und der eine von den Cops, so ein alteingesessener, älterer Typ mit seinem jungen Partner, der zieht halt aus dem Affekt eine Knarre, während die diese bösen Buben verfolgen und knallt halt so einen 15-jährigen oder 16-jährigen Jungen ab, der da gerade irgendwie aus so einer Wohnung rausguckt und gucken will, was da los ist.
Ach so, keiner von den Gangstern?
Keiner von den Gangstern, aber es ist halt eine miese Gegend, es ist halt so ein Haus für sozial eher schwache Familien und er bringt diesen Jungen um, geht dann zu ihm hin und platziert ihm eine Knarre in die Hand.
Mhm.
Und
damit er das als Notwehr.
Genau, für ihn geht das Ganze als Notwehr praktisch, dass der als erstes auf ihn geschossen hat und dass er sich nur gewehrt hat.
Mhm.
Und sein junger Kollege bekommt es mit und schlägt sich natürlich mit dem Kopf gegen die Wand, weil er sagt so, Alter, was hast du gemacht, ey? Warum ziehst du uns jetzt in die Scheiße hier mit? Der Junge hat doch nichts getan. Der hat einfach nur so, keine Ahnung, aus dem Effekt, wieso hast du das gemacht? Und das ist so der Aufhänger, warum Chuck Norris während dieses Films ein ziemlicher Alleingänger unterwegs ist, weil für den Typen läuft dann natürlich eine Untersuchung kurz danach. Weil die sagen, okay, wir müssen rausfinden, wie dieser Junge in diesem Schusswechsel da umgekommen ist und du bist gerade auf Untersuchung, deswegen bist du erstmal beurlaubt. Der Typ, der beurlaubt worden ist, der stand eh kurz vor der Pension und ist ein alteingesessener Bulle, der ist halt mit allen down, der sitzt in der Kneipe, jeder kennt ihn und alle sind natürlich auf seiner Seite und wollen die verteidigen, wo sie können. Bis auf Chuck Norris. Weil Chuck Norris, der riecht die Situation in diesem Moment. Weil der kommt zu diesem Futter und sagt, was ist hier passiert und er erzählt natürlich diese Story von dieser Notwehr, aber er guckt sich natürlich auch die Reaktion von seinem jungen Kumpel an, der irgendwie total durch den Wind ist und der weiß, irgendwas ist hier faul. Irgendwas hier stimmt nicht im Staate Dänemark.
Ja.
Und deswegen steht unser Held im Laufe des Films allein da, weil nämlich die Polizisten untereinander sich verschwören und sagen so, ja, du bist ein Verräter, so, warum hast du hier unseren Kumpel auf dem Kieker und so, der sagt doch, es war Notwehr und warum kehrst du jetzt hier vor unsere Haustür, anstatt dich um die Verbrecher zu kümmern?
Mhm.
Wodurch Chuck Norris natürlich wieder dieses Einzelgänger-Ding hat in diesem Film. Ihm wird allerdings der junge Partner von dem, der dabei war bei dieser Geschichte, wird ihn als neuer Partner aufgetragen.
Okay.
Dennis Farina natürlich erstmal.
Der ist raus.
Der klar. ist raus wegen den Beinen und so, kann natürlich nicht groß eingesetzt werden. Und die switchen dann praktisch, der eine ist gerade wegen der Untersuchung dann irgendwie out of order. Also wird der junge Partner mit Chuck Norris rangesetzt. Ich glaube, okay. In jedem Film wird Chuck Norris irgendein neuer Partner rangesetzt, wo Chuck Norris dann dem Polizeitypen, der öfter mal am Ausrasten ist, natürlich typisch 80er Jahre, dann auch sagt so, ja, ich arbeite alleine, so, ich brauche keinen Partner und so.
Na klar.
Und sagt, ja, du musst aber.
Ja.
Das hatten wir schon beim letzten Film, glaube ich, bei McQuaid, der Wolf, da war es auch so, dass er einen Partner gekriegt hat, irgendwie an der Grenze, den er nicht wollte. Das haben wir hier auch. Und dann gerät unser Held in diesen Bandenkrieg. Alle halten halt zu den Bullen. Und alle sind halt gegen Chuck Norris. Und das geht dann so weit, dass er allein gegen alle dann antritt. Okay. Er wird dann alleine gelassen.
Okay.
Und das wird richtig gaga, weil John Mahoney, den kennst du ja aus Frasier wahrscheinlich, der stellt in einer Szene so ein...
ist ja auch einer von den Bullen wahrscheinlich.
Nee, nicht direkt, sondern es gibt so eine Veranstaltung für die Polizisten, für die Cops.
Ja.
Und bei dieser Veranstaltung stellt er ein neues Produkt für die Polizei dar, nämlich so ein Roboter. So ein Kampfroboter.
Okay.
Alle Hurtlocker. Weißt du, bei Hurtlocker gibt es auch diese Roboter, die Bomben entschärfen. Mhm. Und hier ist so ein Roboter, der schießen kann und irgendwelche Leute in Schach hält und so.
Okay.
Der wird Prowler genannt.
Die 80er, ja.
Genau, und John Mahoney präsentiert halt diesen Prowler-Roboter und so. Mhm. Und das ist eben das Ding, was Chuck Norris dann kidnappt, um bei den bösen Buben dann in der letzten halben Stunde beim großen Show dann anzutreten, weil er ja keine Verstärkung holen kann und weil er niemand vertrauen kann, bricht er in dieses Lagerhaus ein mit dem Prowler-Roboter, den er geklaut hat vorher.
Alter.
Wie geil ist das denn, Alter?
Ist das wirklich geil? Also,
das ist mega.
Okay.
Das ist mega. Also die Szene ist auf jeden Fall super, super krass. Und das ist natürlich ein richtiges Chuck Norris-Vehikel. Und dieser Film, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, 1985 wurde er gedreht, 1986, als er rausgekommen ist beim Release, war der Platz 1 in den Kinocharts in Amerika.
Krass.
Kann man sich im Nachhinein gar nicht vorstellen, dass so ein Film einfach mal auf Platz 1 ist. Das ist sein zweiter erfolgreichster Film nach Missing in Action.
Also vor allem, wenn du überlegst, was in den 80ern so an Blockbustern am Start war, ne?
Definitiv, ja.
Okay.
Ich habe schon gesagt, ursprünglich geschrieben für Chris Christopherson und Clint Eastwood, aber es war noch im Gespräch Charles Bronson, Harrison Ford, Mel Gibson, Gene Hackman, Tommy Lee Jones, Kurt Russell, Nick Nolte. Große Namen. Und das sieht man den Film an, weil du hast hier nicht dieses Martial Arts Ding, was bei Chuck Norris öfter mal eintritt.
Ach so.
Also du hast hier wenig Martial Arts, sondern du hast halt viel stringentere Action. Mhm. So wie in anderen Filmen. Du hast halt Schießereien, du hast halt so ein paar Kloppereien und so. Aber du hast nicht dieses so, er tritt sich jetzt irgendwie durch reiner Leute durch. Auch wenn er natürlich in so einem, wenn dann so ein Billardsalon einfällt und da sind halt nur böse Typen, dann zeigt er natürlich, was er auch so mit Kicks drauf hat und so. Und das ist halt natürlich, dass er...
Das hat er sich nicht nehmen lassen.
Nee, ja. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Also so ganz ohne kommt der Film auch nicht aus. Aber verglichen mit seinen anderen Filmen ist das hier schon eher stringentere Action. Also ist eher so ein 80er-Jahre-Action-Ding, im Fahrwasser von Out of Justice. Aller Steven Seagal, als jetzt hier irgendwie ein Bruce Lee-Film oder ein Jackie Chan-Film oder so.
Okay. Klassik
der Schweigsame. Ja, so ein 80er Action-Reißer.
Aber fandst du geil, ja? Also.
Ja, ich fand's lustig.
Lustig.
Also, was heißt geil? Das ist jetzt wieder so, wie soll ich das formulieren?
Ja, weil bei gerade hast du ja Out of Justice angesprochen, da warst du ja auch recht angetan.
Nee, weil da hast du mich auf 3 Punkte geschätzt und da war doch dieser Skandal, wo ich dann doch irgendwie höher gelandet bin, wo du gesagt hast, Alter, das klang ja gar nicht so.
Ja, ja, aber und meine ich ja, unterm Strich bist du ja irgendwie bei 7 Punkten gelandet oder so.
Unterm Strich bin ich hier definitiv auch angetan und ich bin ja Fan von 80er Jahre Action-Kino und das ist jetzt nicht mein Favorite Chuck Norris-Film, aber ich fand's schon geil, weil der geht halt auf die Fresse und der ist halt Klischee und wenn er mit diesem Roboter dann in diese Lagerhalle einmarschiert, ist schon halt irgendwie geil.
Okay.
Geht schon ab.
Ja.
Du hast den Oberbösewicht, der wird gespielt von Henry Silver. Der hat ja schon in Buck Rogers mitgespielt und der war ja ganz früh in den 60ern, hat er ja bei Jerry Lewis Film mitgespielt. Der ist ja auch schon ewig in der Filmgeschichte. Den kennst du auf jeden Fall, der hat so ein kantiges Gesicht.
Ja.
Und der hat ja in den 80ern auch 1000 Mal den Bösewicht gespielt von irgendwelchen Gangs und von irgendwelchen Actionreißern. Also der ist hier dabei, Dennis Farina ist dabei, John Mahoney ist dabei und Molly Hagan, die hat mittlerweile 152 Credits, also die hat sehr viel Serien gemacht und hat auch so bei Filmen wie Election oder Sully mitgespielt.
Mhm.
Die kennst du definitiv auch vom Gesicht. Die spielt hier auch eine junge Dame, die zentral dann in den Mittelpunkt gerät, weil sie dann irgendwann mal entführt wird natürlich und dann
na klar.
Chuck Norris sie natürlich befreien muss.
Muss ran, ist klar.
Er muss ran, also alles, was das Klischeebuch hergibt, wird hier bedient. Gibt eine 18er Freigabe.
Weil, ach echt?
Ja, der Bodycount ist bei 47, also es
ui.
Hier wird schon ein bisschen was geboten. Das ist jetzt nicht so ein Film, wo es nur
Chuck Norris geht ab.
Dennis Farinas angeschossenes Bein ist nicht die einzige Verletzung, die hier sich durch den Film zieht, sondern es gibt ein paar Bodycons mehr.
Und ist das auch entsprechend blutig oder ist es jetzt wirklich nur aufgrund der Anzahl der Leichen?
Ja, das ist jetzt kein Martyr.
Naja, das habe ich mir gedacht, ja.
Aber ist auch jetzt schon einer der ruppigeren Actionfilme der 80er, also.
Mhm.
Aber also laut heutigen Maßstäben wahrscheinlich harmlos. Erst recht, wenn du so Sachen wie Rambo Last Blood oder so gesehen hast, das ist definitiv eine andere Liga.
Das okay.
Ist noch ein bisschen. Ja, es hat 80er, ist ein bisschen piefig. Aber muss man mögen. Wenn man 80er Jahre Action-Kino mag, dann hat man hier Spaß.
Okay.
Ja. hat ein Budget von 7 Millionen gehabt und hat ein Boxoffice von 20,3 gemacht.
7 Millionen. Klingt aber so, dass mit den Namen, die du ja eben aufgezählt hast, hätte das wahrscheinlich ursprünglich sehr viel größer werden sollen alles.
Die Namen, die ursprünglich aufgezählt werden, da wäre das Budget wahrscheinlich dann aufgestockt worden, richtig. Aber so, aber gut, es waren Chuck Norris-Film mit Kino-Release zumindest.
Ja.
Und
offenbar sehr erfolgreich.
Offenbar sehr erfolgreich, richtig. Und die drei Autoren, die hier mitgeschrieben haben, das waren jetzt auch keine No-Names. Das heißt, die hatten in ihrer Filmografie schon Filme wie Pale Rider, Scott and Hooch, Das China-Syndrom.
Mhm.
Also wirklich große Filme, die schon irgendwie zu Papier gebracht haben. Also hier waren schon ein paar Leute unterwegs, die definitiv was zu sagen hatten.
Scott and Hooch war später, ne?
Ja, das war später. 87, 88 in den Dreh. Und irgendwas wollte ich gerade sagen. Budget 7 Millionen, Box Office 20,3 Millionen. Da hast du gerade irgendeine Frage gestellt.
Ja, als du das Budget gesagt hast, meinte ich eben, dass er wahrscheinlich größer hätte werden können mit den anderen Namen.
Ach so, genau. Da wollte ich nämlich sagen, dass die Namen, die hier involviert sind, also Dennis Farina, fand ich super interessant, weil wir hatten ja sein Debüt bei Thief, wo er noch bei der Polizei war. Und als Cusack der Schweigsam gedreht worden war im Jahre 1985, war er immer noch bei der Polizei.
Ach was.
Das heißt, auch hier war er noch nebenberuflich als Schauspieler unterwegs und hat noch nicht irgendwie seinen Hauptjob an den Nagel gehangen, sondern das war hier noch ein Nebenjob. Also.
War Dennis Farina nicht auch bei Out of Justice dabei?
Nee.
Nee?
Out for Justice.
Out for Justice?
Glaube nicht.
Nee, bei Thief auf jeden Fall, ja.
Also ich kann verstehen, warum man den auch in ihrem Film sieht, weil er hat auch Menge Filme gedreht und war auch viel in diesen kleinen Videothekenfilm unterwegs.
Mhm.
Der war sich auch für nicht zu schade. Aber nee, da war er nicht am Start.
Okay.
Ja, und John Mahoney und so waren jetzt auch nicht so die Riesennamen damals in den 80ern. Gut, Henry Silver ist wahrscheinlich hier noch neben Chuck Norris der größte Name. Molly Hagen, Dennis Farina, Chuck Norris eher kleiner. Also ich kann mir schon verstehen, dass der. Aber hast recht, mit den großen Namen, die ich vorhin genannt habe, Harrison Ford, Charles Bronson und so, wäre es wahrscheinlich ein größerer Film geworden. Gene Hackman.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber immerhin sein Budget verdreifacht.
Ja.
Fragen zu Code of Silence?
Nee.
Cusack, der Schweigsame.
Ich kann mir echt gut vorstellen, was das für ein Film ist.
Ja, natürlich. Ein echt generischer Actionfilm, der mir aber schon ein bisschen Spaß gemacht hat.
Ja, und zumal, ich finde generisch ja nicht immer zwangsläufig schlecht, ne? Also wenn es so super straight ist, weil John Wick, ganz ehrlich, ist auch super generisch.
Mhm.
Funktioniert aber volle Lotte, weil es halt eben nicht versucht, groß was anderes zu sein, sondern du kriegst mehr oder weniger das, was du erwartest. Und das kann ja manchmal auch super sein.
Auf alle Fälle. Aber John Wick kam halt auch 30 Jahre später, da hat sich ein bisschen was getan in Sachen Schnitten und in Sachen Film.
Natürlich, ja.
Film inszenieren. Das auf jeden Fall.
Aber ich will damit auch nur sagen, wenn ein Film so eine straighte Handlung hat und da nicht groß verschnörkelt ist, ist das nicht unbedingt ein Nachteil.
Nee, also verschnörkelt ist hier nichts.
Ja, okay.
Ich komme zu den Zahlen.
Ja.
IMDb 6,1 hat einen Metascore von 64. Rotten Tomatoes 6,0. 3,3 von Audience.
Mhm.
Die trauen sich was. Letterboxd, die trauen sich noch mehr. 3,0.
Oh.
Geben die für einen Chuck Norris Film.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
Mutig. So, jetzt du.
Aber du klingst noch einen Tick besser, finde ich. Und du bist ja Fan der 80er, Fan des Genres. Ich glaube, du bist bei 7.
Also 7 ist falsch, kann ich nicht gelten lassen. Ich hätte hier 2 Zahlen gelten lassen.
Was?
Ich hätte hier zum ersten Mal tatsächlich zwei Wertungen gelten lassen.
Hä?
Ja.
Wie das denn?
Das ist schon wieder ein Kurzzeitgedächtnis, was hier reinspielt.
Ja.
Erinnerst du dich nicht, was ich dem allerersten Chuck Norris-Film vor einem Jahr circa gegeben habe?
Willst du mich verarschen, Alter? Nee,
das ist ganz einfach.
Natürlich weiß ich das nicht.
Das müsstest du eigentlich noch wissen.
Ach so, ach komm, Alter.
Weißt du es jetzt?
Ja.
Weißt du, was ich da für eine Ansage gekriegt habe?
Eine 11 hast du gegeben.
Eine 11 habe ich gegeben. Insofern hätte ich die 11 hier natürlich gelten lassen, weil man sich nicht trauen würde, Chuck Norris irgendwie eine andere Bewertung zu geben. Aber eine 6,5 wäre auch noch eine legitime Wertung gewesen.
Okay. Ich notiere mal einen halben Miesen. Die Leute, die hier
eigentlich beim Punkteraten
mitmachen, Alter, die hassen dich gerade so. Alles. Nee. Okay.
Hättest du eine 11 gesagt, hätte ich dir 0 gegeben. Habe ich mir im Vorfeld vorgenommen. Habe ich gesagt, okay, komm. Das ist auch legit.
Das ist ja sehr löblich. Aber okay.
Also musst du halt eine Richtigkeit haben, sagst du.
Ach du, klar.
Klar, ist alles eine richtige, wir sind in Deutschland.
Nee, mir ist das doch Humpe.
Warst du ja nicht so Humpe, da hast du den Klaus Kinski gemacht.
Genau. Ach, guess.
Ja, 6,5.
Aber ich stelle mir gerade vor, wie hier Chuck Norris in der Bar abgeht. Don't you can! Kurz die Leute frisch macht.
Richtig. Ja.
Okay.
Das haut hin.
Ja, jetzt die Kurve zu dem Film, wobei ist eigentlich auch ein recht generischer Film. Ich habe da mal eine Lücke geschlossen oder eher so ein Ding abgeschlossen, weil ich habe hier ja auch schon den ein oder anderen Transformer-Film gebracht und der fehlte mir noch, weil aber auch so ein bisschen außerhalb der Reihe lief. Du hast den meines Erachtens schon gesehen.
Ah, ich weiß.
Aus dem Jahr 2018, Bumblebee.
Ja, habe ich im Kino gesehen.
Hast du im Kino sogar gesehen? Okay. Ja, der günstigste Transformer-Film.
Der Indie unter den Transformers.
Und sowas wie der Start des Reboots von dem Transformers-Franchise. Mhm. War ursprünglich so geplant, also eigentlich war es als Prequel geplant und dann haben sie aber so im Verlauf sich entschieden, dass das jetzt der Start vom Reboot ist. Mhm. Damit das aber auch mit der Timeline eben hinhaut, weil dieser Film spielt passenderweise in den 80ern. Und dieser Film ist nicht von Michael Bay, sondern von Travis Knight. Mhm. Der hat ganze 3 Regie-Credits. Einer davon ist Kubo and the Two Strings, der gleich 3 Oscar-Nominierungen eingefahren hat.
Der war im Oscar-Rennen, ja.
Und dann diesen Film. Und ich glaube, der dritte ist jetzt erst in der Mache.
Kennst du Kubo?
Nee, hab ich noch nicht gesehen. Mhm. Hast du ihn gesehen?
Nee.
Aber der soll super sein. Ich habe da nur Bestes drüber gehört.
Ja. Der taucht auch in vielen Listen auf, von wegen sowas Animationsfilme angeht und so, dass man ihn auf jeden Fall kennen sollte.
Ja. Und also ganz ehrlich, dafür, dass das hier sein dritter oder zweiter Regie-Credit ist, ist das wirklich ordentlich. Und dann ist es auch so, dass die Autorin Christina Hodson, die hat ganze 6 Credits, wovon 2 noch nicht mal produziert sind. Weil okay. die schreibt, weil die hat Birds of Prey geschrieben, den wir auch im Kino gesehen haben. Mhm. Und die wird jetzt auch das Drehbuch für den neuen Flash schreiben, also den Kinofilm.
Okay.
Und für den Batgirl-Film, der 22 kommen soll.
Die ist ja gut beschäftigt.
Naja, aber eben, das ist damit hier einer ihrer ersten Credits. Und das finde ich schon abgefahren, dass du hier quasi einen Regie-Neuling hast, aber dann auch auf Autorenseite. Und sie ist die Einzige, die hier als Writer gelistet ist, ne? Mhm. Und dann aber ein Film, der 135 Millionen kostet. Und damit immer noch der günstigste Film aus der Transformers-Reihe. Ist schon krass. Und ist auch mit Abstand der kürzeste, weil der geht 1:54. Mhm. Die sind ja sonst immer weit über 2 Stunden lang.
Aber ist ja nicht das Einzige, wo sich der Film so ein bisschen unterscheidet von den anderen. Da wirst du ja
nein, aber ich, eben, aber ich glaube, das sind mit die Gründe, warum der sich stark unterscheidet von den anderen Filmen.
Weißt du? Mit und auch, definitiv.
Die Macher bestimmt und dass eben Michael Bay hier Travis Knight wirklich nahezu freie Hand gelassen hat. Mhm. Der hat das natürlich mitproduziert, aber Travis Knight, habe ich recherchiert, durfte machen, was er wollte.
Okay.
Und der hat hier schon auf jeden Fall eine eigene Handschrift mit reingebracht, die ich persönlich, also finde ich super, dass der das durfte, weil das funktioniert. Weil das ist im Grunde auch ein recht generischer Film. Und ich glaube, wenn du Filme gesehen hast, wo sich irgendein vermeintliches Biest mit einem kleinen Jungen oder einem kleinen Mädchen zusammentut und die sich anfreunden auf irgendeiner Ebene, dann hast du diesen Film im Grunde auch schon gesehen. Mhm. Weil da fährt er eben sehr auf dieser sicheren Schiene. So, der macht da keine großen Experimente in die Richtung. Also jetzt mal so, ne, dramaturgisch, was die Handlung angeht. Aber das funktioniert, weil der Film, finde ich, hat wirklich Herz und recht viel Charme. Nicht zuletzt, weil der hier eben mit unzähligen 80s-Referenzen daherkommt und Spielberg-Referenzen noch und nöcher. Inspiration für das Ding war tatsächlich The Iron Giant.
Wie gesehen, leider.
Ja.
Er wurde mir auch empfohlen als sehr großer Herzfilm von einigen Leuten.
Der ist sehenswert. Auf jeden Fall. Okay.
Der Gigant aus dem All hieß der, glaube ich, auf Deutsch.
Ja, sowas. Ja. Mhm. Kurz zur Handlung. Wir befinden uns in Brighton Falls bei San Francisco. 1987. Genau. Und Zu Beginn wird, wird Cybertron erzählt. So heißt der Planet, ne? Der Transformers. Ja. Und da herrscht ein wilder Krieg. Und das sieht alles ziemlich scheiße aus für Optimus Prime und seine Schergen. Und deswegen schickt er Bumblebee in so einen Escape-Pod und sagt, du musst auf die Erde. Da werden dich die Decepticons niemals finden, weil das ist voll der versteckte Planet. Und ja, Bumblebee zieht davon.
Die Erde ist so das Bielefeld des Weltalls.
Mhm, offenbar.
Gibt's nicht.
Und ja, Bumblebee heißt da natürlich noch nicht Bumblebee, sondern Bee irgendwas, irgendein Zahlencode, schlag mich tot. Der wird eben in den Escape-Pod verfrachtet und fliegt davon und guckt nur noch zu, wie Optimus Prime da gegen eine Menge Decepticons kämpft und vermeintlich da zu Fall kommt.
Das ist dann auch gleichzeitig die wahrscheinlich typischste Transformers-artige Szene im ganzen Film.
Ja.
Die so an die andere,
auf jeden Fall,
die an die anderen Filme erinnert.
Ja, wobei ich finde da, also was sie sonst ja bei den Transformers-Filmen schon echt gut machen, ist, dass sie diese Maschinen stark in so unsere Realität integrieren. Mhm. Und das habe ich auch recherchiert, dass Travis Knight eben Cybertron schon auch so ein bisschen comic-mäßig darstellen wollte. Also das hat ja fast was von einem Manga, wie die da animiert sind und abgehen. Also auch was so Kamerafahrten angeht, das hat schon noch einen gewissen Comic-Style.
Mhm.
Und ist eben schon sehr artifiziell und ist halt natürlich komplett CGI, logisch. Und das ist aber nur diese kurze Anfangssequenz, wo die halt eben notgedrungen etablieren. Auf Cybertron ist alles im Arsch, deswegen landet Bumblebee auf der Erde, weil eben sein Escape-Pod dann natürlich auf der Erde strandet und da auch gleich in so einen, auf so einem Militärschauplatz landet, wo die irgendwelche Truppenübungen machen.
Mhm.
Und demzufolge wird er natürlich sofort angegriffen, weil er für irgendwas Feindliches gehalten wird. Dann kommt auch schon einer der Decepticons hinterher. Dann gibt's da einen kurzen Kampf, der ist insofern wichtig, weil Bumblebee wird seine Sprache genommen. Der rupft ihm da das Sprachelement raus und fortan ist Bumblebee stumm. Beziehungsweise dann gibt's eben den Sprung nach Brighton Falls und wir sehen die eigentliche Hauptrolle Charlie, gespielt von Hayley Steinfeld. Die übrigens die erste weibliche Hauptrolle im Transformers-Franchise ist damit.
Stimmt, war alles mehr Beiwerk gewesen in den anderen
Teilen. Ja, ja, klar, sonst immer halt bisschen Eye-Candy, aber sie ist halt hier die absolute Hauptrolle. Und die ist gerade 18 geworden und will endlich ihr eigenes Auto. Die Mutter, gespielt von Pamela Adlon namens Sally, hat aber natürlich was dagegen, weil die ist Krankenschwester und sagt, es ist total gefährlich, du bist hier schon dauernd auf deinem Moped unterwegs und trägst jetzt endlich mal einen Helm und so. Du kriegst kein Auto. Und wichtig an der Sache, Sally hat einen neuen Mann an ihrer Seite, Ron, gespielt von Steven Schneider.
Hm. Der von der Liste.
Nein, der Schauspieler, der zum Beispiel auch bei Broad City dabei war.
Hätte er Save Me oder so. Liste ist. Ich weiß ja gar nicht, wer das ist.
Ja, genau.
Vielleicht ist er wirklich so berühmt und arbeitet vor der Kamera so. Heißt aber genauso, oder? Steven Schneider?
Mhm.
Ja. Krass.
Es würde mich wundern, wenn das der gleiche Typ ist.
Aber ist ja auch, hört sich nach einem sehr geläufigen Namen an.
Glaube ich auch. Das ist so der Hans Müller.
Mhm. Max Mustermann.
Der Max Mustermann im Transformers-Universum, ja. Und der ist eben der neue Mann an der Seite, weil Hayleys Vater ist gestorben. Der hat einen Herzinfarkt, als sie noch kleiner war. Mhm. Und sie hat aber früher mit ihm immer ewig an so einem Auto rumgebastelt, mit dem Plan, dass sie dann zum 18. diesen Wagen kriegt, den die dann beide repariert haben. So, deswegen baut sie immer noch in der großen Garage, die an dem Haus dran ist, an diesem Auto rum, holt sich dann auf so einem Schrottplatz bei so einem alten Typ immer wieder irgendwelche Ersatzteile und will eben diesen Wagen fertig kriegen. Wird noch etabliert, dass sie einen Nebenjob hat in irgendeinem Freizeitpark und aber eigentlich schwer genervt ist von allem, weil sie halt nie wirklich über den Tod des Vaters weggekommen ist. Und deswegen auch so besessen drauf ist, dieses Auto endlich fertig zu kriegen, weil sie halt hofft damit, irgendwie ihr fehlenden Teil zurückzukriegen. Und dann eines Tages, nachdem dann eben Bumblebee da ist, nachdem es diesen Zeitsprung gab, entdeckt sie auf dem Schrottplatz, wo sie immer diese Ersatzteile holt, unter einer Plane sieht sie einen VW-Käfer, einen gelben VW-Käfer.
Hallo Dudu.
Ja, das ist auch wirklich so ein Herbie-Moment, finde ich. Und dann...
Man merkt, du kennst die Dudu-Filme nicht, weil Herbie war weiß und Dudu war gelb. Das heißt, der ist viel näher dran an der Vorlage.
Okay, gut.
Ich muss immer die Dudu-Box ausleihen.
Ja, gelbe VW, also gelbe Käfer gab es ja in Deutschland nicht für den öffentlichen Verkauf, weil die für die Post reserviert waren.
Ach so.
Ja, ja.
Also das heißt, so privat im Verkehr durfte man keine gelben Käfer fahren.
Mhm.
Sinnig. Krass.
Ja. Und dann überredet sie den alten Typ vom Schrottplatz, dass sie den Käfer, sie will den erst kaufen und dann ist das aber ihr Geburtstag und dann sagt er hier, geschenkt, nimm ihn mit. Mhm. Und dann stellt sie natürlich relativ schnell fest, dass da noch mehr in dem Käfer drin steckt und Bumblebee kommt zum Vorschein. Ja, und dann geht's natürlich, deswegen sehr generisch, dann geht's natürlich drum, dass die Decepticons irgendwann rausfinden, dass Bumblebee auf der Erde ist, beziehungsweise war ja schon der Erste, aber der ist ja, wird ja dann platt gemacht und dann gibt's aber ein Signal und die anderen kriegen auch mit, dass er auf der Erde ist. Die connecten sich dann mit dem menschlichen Militär, geben sich als Gute aus und kommen so dann immer näher ran an Bumblebee. Das ist, glaube ich, alles, was man zur Handlung sagen muss. Natürlich geht's dann auch um die Beziehung, die Charlie zu Bumblebee aufbaut, weil der dann natürlich zu einem Freund avanciert. Und das ist echt geil gemacht, weil ich glaube, man hat sich selten so um das Wohl eines Transformers gekümmert wie in diesem Film. Weil das schaffen sie schon echt gut, dass dir halt Bumblebee plötzlich am Herzen liegt.
Ja, man hat halt in den Materialschlachten der vorigen Teile hat man halt hat man so ein bisschen das Herz nicht aus den Augen verloren, so während des Films. So. Und hier hat man halt wieder Herz reingebracht, so das mochte ich auch sehr.
Ja. Der Agent Burns, der am Anfang da auf diesem Militärübungsplatz ist, der wird gespielt von John Cena.
Mhm.
Da habe ich mich anfangs ein bisschen schwer mitgetan, aber der funktioniert auch trotzdem gut in der Rolle und natürlich kriegt Charlie dann auch noch so eine Art Love Interest, beziehungsweise ein Typ, der natürlich tierisch auf sie steht und der dann auch hilft mit dem ganzen Bumblebee-Szenario. Der heißt in der Rolle Memo und wird gespielt von Jorge Lindeborg. Den könnte man aus Spider-Man Homecoming oder auch Alita kennen. Und der macht seine Sache auch ganz gut. Und eben, das ist echt ein netter Film. Ich war wirklich nach der ganzen Transformers-Arie schon fast überrascht, dass ich den echt ganz gut fand. Finde, den kann man sehr gut machen.
Wir haben hier ein ähnliches Mindset, glaube ich.
Und ja, ich war echt angetan davon, dass der echt Charme hat und eine Menge Herz oder ein bisschen Herz zumindest verglichen mit eben den ganzen anderen Filmen.
Mhm.
Ja, kann man echt gut machen, finde ich. Und habe ich schon gesagt, was der eingespielt hat, weil der, das ist auch da wieder so witzig, ne? Der hat, zum einen war er der günstigste und hat dann aber auch am wenigsten eingespielt, ist aber damit trotzdem ein Erfolg, weil er eben günstiger war. Der hat halt diese 135 Millionen gekostet und hat fast 470 eingespielt. Hat damit natürlich auch problemlos funktioniert.
Dass wir bei der Höhe und bei den Zahlen irgendwie noch von, klingt so, als wenn du hier über Clerks redest oder so, weißt du?
Ja, ja.
Aber ist krass.
Klar, ist ja
alles Transformers-Universum ist es auf jeden Fall
eben eine Frage der Relation, weil wenn du überlegst, der letzte war, hat der irgendwie 250 gekostet und war aber ein Flop, weil er halt irgendwie nur 500 oder nicht mal 500 gemacht hat.
Ja, genau.
Schon absurd. Ja, ja, also klar, in welchen Dimensionen sich das abspielt. Aber hier ist, fand ich halt auch so geil, ne? Am Anfang hast du das Hasbro-Logo und irgendwie gefühlt alles eh so ein bisschen anders. Also deswegen der Versuch, das hier als Reboot zu verkaufen, ich glaube, das geht auf. Also ich bin mal gespannt, wie die das Ding jetzt weitermachen. Weißt du denn, ob du bist ja immer besser informiert, was da, ob da schon was angekündigt ist?
Kann ich dir nicht sagen, was da jetzt der Stand ist.
Okay.
Also soweit ich weiß, ist keine offizielle Bumblebee-Fortsetzung in Arbeit.
Ja, aber es könnte ja sein, dass die da jetzt mit einem anderen Transformer irgendwie weitermachen oder dass dann da...
Gute Frage.
Wie auch immer dieses Reboot dann weitergehen wird. Ich werde es mir wahrscheinlich angucken. Also erst recht nach dem, weil das ist wirklich ein netter Film. Den kann man echt sehr gut machen, finde ich.
Hm?
Ich war hier unterhalten. Dann sage ich mal was zu den Wertungen, wenn du willst.
Gern.
6,8 kriegt er auf IMDb. Metascore ist hier bei 66. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,9 und vom Publikum euphorische 3,8. Auf Letterboxd ist er immerhin bei einer 3,3.
Ich sage, du bist bei einer 7.
Das ist goldrichtig, mein Lieber. 7 Punkte, it is.
Eier?
Eier.
Sehr schön. Sind wir uns ausnahmsweise mal einig, das ist gut.
Ja, ich habe nachgeschlagen, ich gehe da voll konform.
Cool.
Möchtest du meine Facebook-Rezension lesen?
Unbedingt. Lies vor.
Unbedingt. Das war sowas von nicht aus dem Herzen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich denke, du bist Schauspieler, Mann. Ich muss doch fühlen, dass du das wirklich hören willst.
So. Yes,
ich habe nichts gefühlt.
Wir sind hier in meiner Freizeit. Ich spiele dir doch nichts vor.
In der Freizeit spielst du nichts vor?
Nein.
Das war echt das Hässlichste unbedingt, was ich jemals gehört habe in meinem ganzen Leben.
Sag mal.
Can't you just feel the romance?
Oh, no romance.
Ja gut, dann das.
I am Optimus Hate Crime.
Das passt. Oder der hier.
I resent that.
Das würde passen. Das wäre deine Liga. So, ach, pass okay. auf. 7. Januar 2019. Um es vorwegzunehmen, es war ein sehr intelligenter Move, nach den sich immer wiederholenden Zerstörungsorgien der letzten Teile eine komplette Neuausrichtung mit dem Spin-off einzuschlagen. Hier wird das heimische Wohnzimmer zerlegt statt ganze Planeten und im Kern dreht sich eigentlich das Herz der Story um die Freundschaft eines Teenager-Girls mit einem Transformer. Viel Humor und Gefühl inklusive. Für mich als großen 80s-Fan ist das Setting, die Kostüme und besonders der Soundtrack natürlich ebenfalls ein gelungener Bonus. Mehr Nummer 5 lebt als Pacific Rim. Well done. 7 von 10.
Gehe ich sogar mit der Rezension d'accord. Ja, ja, jetzt kannst du, hast du jetzt unsere Klingel kaputt gemacht, Alter?
Ja, jetzt geht's wieder. Ich hab sie wieder repariert.
Mhm. Ich fand das auch so geil, wie er...
Die ist einfach eingerostet, weil wir die so lange nicht in Betrieb hatten.
Genau. Ich finde das so geil, wie sie ihm dann irgendwann das Radio repariert und er dann die Rick Astley-Kassette ausspuckt. So richtig ja, volle Lotte durch den Raum pfeffert, ey.
Auf jeden Fall. Also Morrissey-Songs spielen hier auf jeden Fall eine große Rolle. Und ich bin ja auch Fan von The Smiths und so von damals von der Band. Also die haben ja schon ein paar gute Songs.
Ja, und ich glaube Stevie Nicks noch und so, ne? Also schon
ja. Aber,
guter Soundtrack.
Aber du hast vollkommen recht. Also so, man hat ja in den 80ern auch neben Nummer 5 lebt, hast ja auch so Sachen wie E.T., wo sich halt so Jugendliche oder Kinder mit irgendwelchen Lebensformen anfreunden, die normalerweise nichts mit dir zu tun haben und mit denen so eine Freundschaft entsteht. Und in dem Fahrwasser fährt er auch. Und wir haben den, glaube ich, mal Jan empfohlen. Also Jan hat uns mal irgendwie, hat uns mal 3-4 Filme genannt von Ja, hier Filme, hat gefragt, zu welchen kann ich mir denn angucken. Da habe ich gesagt, guck dir Bumblebee an. Der ist wirklich schön. Und der war dann sehr enttäuscht, weil er meinte so, ja, man, dieses 80er-Szenario voll aufgesetzt. Und da habe ich gesagt, aber nee, eben nicht, hier hat es funktioniert.
Da siehst du, da merkt man, dass er nicht in den 80ern gelebt hat.
Ja, definitiv.
Also vielleicht schon gelebt, aber weiß ich nicht.
Wir sind doch selber schuld, wenn wir diesen Arthouse-Fatzkes halt diesen Transformers-Film empfehlen können. Ist doch klar, dass wir damit nichts anfangen können. Sind halt Spießer.
Tja.
In 15 Jahren sitzt er in diesen Pressevorführungen da mit seinem komischen Blog, einsam und allein, ohne Freunde und guckt sich dann um 11 Uhr vormittags seinen Arthouse-Film an. Dann soll er da glücklich werden.
Gleich mal abgewatscht, komplett.
Ja.
Ja gut, dann gehen wir nur geringfügig zurück, oder? Nur
geringfügig.
Ins Jahr 79.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Mal gucken, ob neben Timo Weltenschreiner am letzten Dienstag vielleicht der nächste hier seine Watsche kriegt, nämlich unser Kumpel Erik. Weil wir haben hier auch so eine Art Klassiker wie bei Sindbads verflixte Reise.
Die willst du allen Ernstes vergleichen?
Sindbads verflixte Reise.
Das stimmt.
Geiler Titel.
Verflixte Reise vor allem, ja.
Ist ja irre, Sindbads verflixte Reise. Nein, die will ich natürlich nicht vergleichen, aber es sind beides Hausaufgaben von Supportern, die wir gucken mussten.
Ja, das ist aber in meinen Augen auch schon das Einzige, was die Filme verbindet.
Ja. Schöne Grüße an Erik, Supporter und Hörer der ersten Stunde. Wir haben ja noch Geburtstagsmonat und der hat uns seit dem Unaired Pilot hört er bei uns rein.
Ja, ein sehr treuer. Und vielen Dank für den Film.
Total treu. Es geht nach Australien.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, den mal wieder zu gucken. Ist doch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe.
Coolio.
Und bei dir ist wahrscheinlich schon, du guckst jetzt Filme nicht so oft.
Das viel länger
ist. Ist länger her.
Ja. Mad Max. 1979.
Ja.
Australisches Roadmovie, dystopisches Science-Fiction-Kino. Was hier alles aufgezählt? Action, Abenteuer, Sci-Fi, Thriller ist hier drin.
Alles.
Alles dabei. Und Regie George Miller, der übrigens alle Teile bisher inszeniert hat, inklusive Fury Road.
Mhm.
Aber auch nebenbei so ein Drama, wie Lorenzo's Ölf gemacht hat und Kinderfilme wie Schweinchen namens Babe ist in seiner Filmografie. Also
der hat Schweinchen namens Babe
von
gemacht,
dem ist Schweinchen
das wusste
namens
ich gar
Babe.
Nicht. Also okay, krass.
Wilde Mische.
Ja.
Willst du die Handlung zusammenfassen?
Ja, das ist, glaube ich, relativ schnell umrissen, oder?
Allzu viel? Nee, allzu komplex ist das Ganze nicht. Also Shakespeare-Ausmaße nimmt es nicht an. Aber ich finde es ganz interessant, weil diese dystopische Zukunft, die du hier siehst, ist, finde ich, gar nicht so dystopisch. Das heißt, wenn ich so ein, zwei Stellen wäre, wo darauf hingewiesen wird, was hier gerade abgeht, wüsste ich nicht, dass dieser Film in der Zukunft spielt, oder? Könnte doch irgendwo ein Einöde sein.
Ja, aber das hat natürlich, hast du ja wahrscheinlich gelesen, es hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass das nicht als solcher geplant war. Das war ja nicht als Dystopie geplant. Es hatte Budgetgründe.
Ja. Aber du siehst an Fury Road oder an den beiden Fortsetzungen, siehst du viel mehr, dass
das, ja, das haben sie, na klar, dazu. Das haben sie ja dann Wolle genommen, dass das so gefeiert wurde, weil ich meine, das ist kein Geheimnis. Das war bis Blair Witch Project, war das der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten.
Richtig.
Der hat aus 300.000 Budget mal kurz knappe 100 Millionen gemacht.
Mega Marge.
Also das kann auch gehen. Ich musste da sofort an ganz viele deutsche Filme denken, weißt du, weil, also ich meine, hätten wahrscheinlich eh nicht viele die Eier, so einen Film zu machen.
Mhm.
Und ich meine, die haben ja hier auch 1000 illegale Sachen gemacht. Also die Drehbedingungen, das würdest du so auch gar nicht ohne weiteres hinkriegen.
Das war Guerilla-Dreh vom Feinsten.
Aber aus 300.000, einfach aufgrund, weil die Story so geil ist und weil sie einfach geil inszeniert ist, mal kurz 100 Millionen zu machen.
Was eine Spanne, oder?
Das ist heute nicht mehr in der Form drin. Also wirklich, das letzte war ja dann Blair Witch Project in der Form.
Das hat einfach mal fast 30 Jahre gedauert, bis dieser Rekord eingestellt worden ist.
Eben.
Und 20 Jahre.
War Blair Witch 2000, oder?
Ja, Ende 90er.
Ja. Ja, okay. Ja, wie auch immer. Also, die Geschichte ist eben, wir befinden uns in der nahen Zukunft. Das heißt, wir befinden uns nach einer Art Weltkrieg.
Mhm.
In Australien und es gibt noch rudimentäre Strukturen einer Gesellschaft. Das heißt, es gibt eben auch noch sowas wie eine Polizei und da sind unsere Hauptrollen auch Teil davon. Mel Gibson spielt hier Max Rockatansky, hat für diese Rolle schlappe $10.000 bekommen, weil er einfach auch noch kein großer Name war.
Wie klein Mel Gibson war in Mad Max, ey, ist unglaublich, oder?
Der kam ja gerade von der Schauspielschule.
Eben.
Ich glaube, der war irgendwie 23 oder so.
Der sieht einfach mal aus wie 12, Alter, in dem Film. Das ist so lustig.
Ja, der sieht wirklich jung aus, hart unverbraucht und macht aber auch schon echt gut, finde ich. Und er ist eben Teil der Polizei und es gibt diverse Biker-Gangs und eben recht viele Menschen, die hart aufs Gesetz scheißen und dann eben auch immer wieder Leute, die dann halt mit ihren schnellen Autos durch die Gegend brechen und dann müssen die eingefangen werden, bevor sie irgendwelche Zivilisten über den Haufen fahren, weil das eben auch immer wieder vorkommt. Und Max hat eine Frau namens Jessie und die wird dann irgendwann bedroht von dieser Gang.
Jetzt bist du aber gesprungen.
Ich überlege gerade, wie ich den Konflikt etablieren soll, ohne da jetzt groß was zu verraten.
Ich würde damit einsetzen, dass ja relativ weit am Anfang einer von dieser Gang ausbricht aus dem Gefängnis. Und er dann bei der Verfolgungsjagd von Max Rockatansky, von diesem Typen, kommt er ja um. Und dadurch gerät ja er ins Visier dieser Gang, weil die wollen ja denjenigen finden, der ihren Kumpel da auf dem Gewissen hat.
Ja, wobei die da ja primär nicht hinter Max her sind, sondern hinter seinem Kumpel.
Naja, oder hinter jedem, der in dieser Polizei
ja, gut, drin ist. Oder ja, oder erstmal generell hinter der Polizei.
Aber da haben die erstmal so Hasskappe.
Ja. Und deswegen steht dann auch eine Biker-Gang im Fokus. Und ja, die machen sich dann aber eben irgendwann auch an Jesse zu schaffen. Und deswegen hat er dann da diese persönliche Motivation, den hinterherzufahren.
Angeführt von Toe Cutter.
Ja. Finde ich auch geil, ne, dass der dann auch wieder in Fury Road mitgespielt hat.
Ja, Mann. Wird aber sein letzter Auftritt sein, weil der ist mittlerweile verstorben. Nach Fury Road.
Ja, ich habe auch mal geguckt in dessen Filmografie. Ich kenne halt original nur die beiden Filme von dem.
Hm?
Hast du irgendwas anderes mal von dem gesehen?
Habe ich nicht, aber ich habe gelesen, dass er auch eher so aus der anspruchsvollen Shakespeare-Ecke kommt und irgendwelche Theaterstücke aufgeführt hat von ihr Tod des Handlungsreisenden und so. Also wirklich, wirklich anspruchsvolle Geschichten.
Aber er hat ja schon einiges in seiner Filmografie. Also da ist jetzt nicht, hat jetzt nicht nur die beiden Filme gemacht.
Aber es ist so ein bisschen.
Aber es ist halt viel primär aus Australien, ne?
Ja, aber viel so, hat mich so ein bisschen daran erinnert an Street Fighter und Raul Julia, der ja auch so aus dem anspruchsvollen Kino größtenteils kommt und jetzt hier diesen.
Ja, ja,
der Gangleader spielt halt voll on the top.
King Henry und sowas hat er halt gespielt, ja.
Genau.
Klar.
Nee, ansonsten, ehrlich gesagt, außer Mel Gibson, für mich hier keine bekannten Gesichter dabei.
Nee, also ich glaube, Steve Bisley, der hier diesen Jim Goose spielt, den könnte man noch aus dem Great Gatsby kennen, aber ja, ansonsten eben primär auch wirklich alles recht junge Schauspieler, manche mehr oder weniger direkt von der Schauspielschule aus Australien.
Und halt Statisten, die noch nicht mal irgendwie vor der Kamera standen vorher.
Ja, das kam dazu, ne, dass sie aus Budgetgründen dann eben auch echte Biker-Gangs mit reingeholt haben, damit die halt auch mit dem eigenen Motorrad ankommen, und die haben sich dann im Grunde selbst gespielt.
Auch ein geiler Funfact, dass sie eigentlich jeden Tag damit gerechnet haben, dass sie angehalten werden, weil die diese Fake-Knarren bei hatten und die einfach aufs Motorrad geschnallt haben und dann dachten sie, okay, ist nur eine Frage der Zeit, wann die von der Polizei angehalten werden.
Ja, deswegen ja auch dieser Inside-Joke mit dieser Get-Free-Card.
Genau,
weil
Get-Out-of-Jail.
Ja, Get-Out-of-Jail-Card, weil die diesen Bikern eben, die Produktion hat denen so Zettel mitgegeben, wo eben, falls sie von der Polizei angehalten werden, draufsteht, dass sie in diese Produktion involviert sind und dass sie hier nichts Illegales tun.
Auf jeden Fall.
Aber ja, also die Drehbedingungen, das fand ich schon echt abgefahren, was ich da so gelesen habe, Alter.
Da ging's ab, oder?
Ey, wirklich Guerilla vom Feinsten. Also manche Stunts, wo ich auch dachte so, Alter, wie zur Hölle haben die das gemacht? Also klar, das meiste ging halt original einmal, weil dann war die Karre halt Schrott.
Ja, Mann.
Und was die hier alles verschrottet haben an Autos, dass das Ding nur 300.000 gekostet hat, ist ja echt ein Wunder.
Mhm.
Also wenn du überlegst, dass dann allein diese Karre, die sie dann für Max zurecht machen, dass die schon 35.000 gekostet hat. Also wo da die Kohle hin ist. Pff.
Ich meine, George Miller hat sein eigenes Privatauto hier zerschrottet.
Ja.
Also das sagt ja schon einiges aus. Und du hast ja selbst gesagt, also der Film ist in 12 Wochen Drehzeit gedreht worden. Und da hat George Miller ja noch irgendwie als in dieser Erste-Hilfe-Station da gearbeitet. Also in dieser.
Ja, nicht währenddessen, davor. Also der hat halt um einen Großteil des Budgets hat er eben auch selbst gestemmt, hat dann davor eben als Notarzt gearbeitet.
Bis kurz vor dem Dreh, richtig, in der Notaufnahme.
Eben nicht in der Notaufnahme, sondern die sind, glaube ich, der war Notarzt im Rettungswagen. Weil der andere, ich weiß jetzt nicht, ob es James McCausland oder Byron Kennedy war, aber einer der Co-Autoren, der übrigens auch ein kurzes Cameo hat in dem Film, das ist der Typ mit der Schürze und dem Bart vor dem einen Diner. Das
ist, glaube ich, sein einziger Autoren-Credit überhaupt in seiner Filmografie. Der hat nichts anderes gemacht.
Okay. Ja, und der war der Fahrer des Rettungswagens und George Miller eben der Notarzt.
Ja.
Und damit hat er sich um die Kohle zusammengespart und finde ich schon auch abgefahren, weil eigentlich sollte man ja meinen, dass ein Arzt ist irgendwo ein solider Job.
Mhm.
Wo man auch davon ausgehen kann, dass man relativ solide Geld verdient. Und dann machst du mal lieber so einen Horrorfilm. Ist schon krass.
Ja, ist hammerhart. Also
da muss eine Menge Leidenschaft zugange sein. Und ich finde, man sieht das in dem Film.
Definitiv. Er ist auch nicht der Einzige, der sein eigenes Auto da eingesetzt hat, sondern viele der Schauspieler oder viele vom Set mussten auch so ihr eigenes Privatauto reinbringen, was irgendwie in die Dreharbeiten eingeworben worden ist. Also alles sehr viel Guerilla-Filme.
Mhm.
Viele Extras mit Bier bezahlt statt mit Geld.
Ja, die Komparsen, ne?
Die Komparsen.
Ja, weil...
Das ist schon krass.
Klar, wenn keine Kohle da ist, heißt es ja, kommst mit deiner eigenen Karre an und kriegst einen Kasten Bier.
Ja.
Und dann auch, da ist ja nichts groß mit Straßenabsperren gewesen. Das ist
krass, oder?
Dass konnten halt keine Walkies benutzen, weil das irgendwie dann mit dem Polizeifunk interferiert hätte.
Ja, Mann.
Und also...
Das ist undenkbar. Das habe ich danach nur noch bei French Connection gehört, beziehungsweise davor. Dass die Verfolgungsjagd, dass sie nur 3 Blöcke abgesperrt haben, weil die Verfolgungsjagd viel weiter ging, so dass man sich da keine Genehmigung holt. Irgendwie, aber gut, Australien, Outback, da hast du natürlich nicht den Verkehr wie in New York, aber.
Ja, aber dann ist es trotzdem krass. Ey, und dann so Aktionen wie, ja, Kameramann setzt sich halt hinten aufs Motorrad drauf und filmt dann in laufender Fahrt. Alter, das ist so hart gefährlich, da könnte so viel schief gehen.
Absolut.
Ich habe mir auch bei dem einen Stunt, den habe ich mir echt ein paar Mal nochmal angeguckt, weil ich dachte, das darf nicht wahr sein, der Typ muss sich so hart verletzt haben. Weil also einer der unzähligen Stürze mit dem Motorrad, da fällt er relativ weit, landet auf der Straße, rutscht vor dem Motorrad her und dann kommt ein anderes hinterher und erwischt ihn halt am Kopf.
Ja, genau, habe ich auch gesehen. Und er ist doch am Ende dann auch noch gegen so ein Auto geknallt oder so, als er dann so zu Ende gerutscht
ist. Ja, aber also gut, hält so ganz langsam vor dem Auto, dann so knallt er nicht volle Lotte rein. Aber ich dachte halt so, Alter, der kriegt halt mal die Vorderachse von dem Motorrad an den Kopf.
Mhm.
Ey. Also,
ja, dass da keiner drauf
gegangen ist. Hin oder her, das ist schon echt übel.
Ja, das bringt diesen Guerilla, diese Guerilla-Definition definitiv noch ein anderes Level.
Mhm. Geil finde ich ja auch, wie Mel Gibson den Job bekommen hat.
Ja, das war super.
Das war so ein bisschen eine Kit Harington-Story, finde ich.
War es bei Kit Harington auch so?
Ja, ja. Also Kit Harington kam auch mit einem blauen Auge zum Casting und hat deswegen den Job bekommen. Weil er sich in der Nacht davor geprügelt hatte. Und sich so war es, hier war es ja so, dass Mel Gibson eigentlich nur, ich glaube, seine Schwester oder wen? Ja,
seine Schwester war
zum Casting begleitet hat und er hatte sich eben in der Nacht davor geprügelt und sah halt entsprechend aus. Und dann dachten die, geil, solche Freaks brauchen wir, komm mal wieder, wenn das abgeheilt ist und dann casten wir dich.
Primär natürlich für die Rocker-Gang so, weil die sollten ja demoliert und schäbig aussehen und dafür haben sie dann gedacht, ja komm, wir holen mal den Typen ran. Aber dann haben die gesehen, der sieht besser aus als die ganzen Fratzen da aus der Rocker-Gang und dann geben wir ihm doch die Hauptrolle. Ist schon krass, wie es dazu gekommen ist auf jeden Fall.
Ja, und so haben wir, dem haben wir dann schlussendlich Mel Gibson zu verdanken, weil der hat ja schon eine entsprechende Karriere hingelegt, ist schon abgefahren.
Kann man nicht anders sagen. Das ging ja dann relativ schnell hier mit die Rote Flut kurz danach und der hat ja dann ein paar große Filme für große Regisseure gedreht. Da hat er ja dann relativ schnell Karriere gemacht, bevor er dann mit Lethal Weapon und so komplett zum Weltstar aufgestiegen ist.
Ja, und das hätte alles nicht funktioniert, hätte dieser Film nicht aus diesen paar Tausend halt mal kurz 100 Millionen gemacht.
Ja, hätte gedacht, schon, dass er hier Filmgeschichte schreibt.
Hast du diese Doku gesehen?
Nee, leider nicht. Hat mich auch interessiert.
Die ist auf Amazon, habe ich nachgeguckt.
Da gibt's die?
Ja.
Das hat mich auch interessiert.
Also muss man wohl für zahlen, aber...
Ja gut, da habe ich ja kein Thema mit. Ich hätte mir die auch angeguckt, wenn wir hier mehr Zeit gehabt hätten, aber ich habe ihn tatsächlich erst vor ein, zwei Tagen gesehen, da hatte ich keine Zeit mehr, den zu gucken.
Ging mir ähnlich.
Ansonsten hatte ich mir den noch reingezogen.
Wie heißt die noch? The Madness of Max, ne?
Richtig.
Ja.
2015?
Die relativ eben, gar nicht so alt, aber da erzählen die dann eben wohl, was im Detail abgegangen ist bei den Dreharbeiten zu dem Film. Und der hat ja wirklich eine 18er-Freigabe, ne?
Der hat 18er Freigabe, aber ich kann es verstehen.
War wohl ein Riesenthema in Neuseeland, weil da halt irgendwie Leute im Auto verbrennen und es da reale Fälle in der Form gegeben hat und es deswegen nicht drin sein durfte. Und bevor sie dann eben irgendwas rausschneiden, haben sie dann eine 18er Freigabe gebracht.
Mhm.
Also auch da wieder, ne? Aus heutiger Sicht weiß ich nicht, ob der eine 18er Freigabe bräuchte.
Aber findest du denn nicht, dass der, also sind ja nicht nur die Szenen, die müssen ja nicht explizit gezeigt werden, sondern das ist ja so ein bisschen diese psychische Gewalt, die auch hier angewendet wird.
Ja, das gibt ja hier eh ganz wenig Shots, wo du wirklich die Gewalt onscreen siehst, sondern Richtig. Das meiste passiert ja auch im Off.
Absolut, aber wenn du siehst, was er macht im Off oder was er zum Beispiel am Ende macht, so, dann sind das schon Sachen, wo ich sage, man kann im Jahre 79 diese 18er Freigabe rechtfertigen.
Mhm.
Mich hat es ein bisschen an Clockwork Orange erinnert, ehrlich gesagt. Weil die Bande war ja auch so ein bisschen drüber und sind reinmarschiert, waren immer übelst laut und haben immer rumrandaliert und alle hatten Schiss vor denen so. Das war so ein bisschen Alex Clockwork Orange mit seiner Bande. So hat mich, fand ich so vom Style so.
Du meinst jetzt Toe Cutter und seine Gang?
Genau, Toe Cutter und seine Motorradgang. Das war für mich so eine Liga, wo ich gesagt habe, hat ein bisschen was von Kubik, Clockwork Orange.
Mhm.
Und das hatte ich hier auch. Also so dieses Déjà-vu.
Und ja.
Bei denen war es ja auch so dieses von wegen so, ja, selbst wenn die keine Person vergewaltigen würden, sondern nur andeuten, dass sie diese Person vergewaltigen würden, ist das schon so ein Ding, wo man sagt, hier wird ja Gewalt angedeutet, es muss ja nicht unbedingt gezeigt werden.
Also
ist ja trotzdem hart, so was die vorhaben, oder ist die...
Nee, zumal, also angedeutet, ne, es gibt ja zu Beginn des Films auch, wo sie dieses Pärchen finden in dem Auto.
Ja.
Ihn, also erstmal das Auto auseinandernehmen, ihn dann aus dem Fenster zerren und dann gibt's einen Schnitt. Und dann kommen eben die Bullen an den Tatort und sehen sie halt halbnackt mit der Kette um den Hals da drin liegen. Und es ist relativ offensichtlich, was passiert ist.
Das ist schon eine Stelle, wo man 18er rechtfertigen würde, definitiv.
Mhm.
Ja. Und es ist nicht so, dass komplett alles im Off passiert. Also man hat ja auch die eine oder andere sehr blutige Stelle. Aber ist schon geschickt gemacht. Also gerade mit diesem Brand zum Beispiel, wo dann die Hand vorguckt und so, wo nicht viel gezeigt wird, aber wo du siehst, okay, anhand der Gesichter und Reaktionen, hier geht's ab.
Ja.
Das haben ja auch Filme wie 7 gemacht. Die auch nur die Reaktion von Brad Pitt zeigen und so, wo jeder denkt, er hat das Ende, er hat die Kiste, er hat den Inhalt der Kiste gesehen, aber es stimmt ja nicht, weil der Inhalt der Kiste wurde ja nie gezeigt. Es ist halt so das, was sich manifestiert an den Köpfen der Leute, klar, weil die denken, okay, die haben die Szene gesehen, die Reaktion, na klar haben die den gezeigt. Sagen ja 9 von 10 Leuten. Du sagst, nein, guck dir den Film noch an.
Ja.
Finde ich auch abgefahren. Und so ist es hier auch. Du siehst die Reaktion und du findest irgendwie die Szene krass, obwohl nicht explizit draufgehalten wurde von der Kamera. Also das ist ein geiles Ding.
Mhm.
Und halt geile Karren, ja. Der Pursuit Special und Ford Falcon XB und so die Autos, die da zu sehen sind.
Ey, auch dieses geile Autos, Motorrad, Alter, mit diesem abgefahrenen Beiwagen, mit dieser Kuppel.
Mit der Kuppel, wo du die Kuppel noch über den Beifahrer noch packst, ja.
Also das hat der ganze Film hat schon einen krass eigenen Style.
Voll.
Kommt sehr stylisch daher und dadurch funktioniert das für mich atmosphärisch auch wahnsinnig gut.
Gut also, zu wissen.
Schon nach wie vor wirklich ein geiler Film.
Ja, mir macht er auch tierisch Spaß, aber heute wie damals, der zweite Teil ist mein Favorite. Mhm. Er kommt immer noch nicht an den zweiten Teil ran, den fand ich wirklich groß und das ist wahrscheinlich der Fury Road auch am nächsten kommt, so vom Setting. Und weißt du was? Den dritten habe ich noch nie gesehen.
Wirklich?
Den habe ich tatsächlich jenseits der Donnerkuppel habe ich nie gesehen.
Okay.
Das fehlt mir tatsächlich noch.
Dann macht dir das California Love Video für dich gar nicht so viel Sinn.
Ja, ich wusste schon, woran es anlehnt und so. Ja, okay. Das ist aber klar.
Da hast du Tina Turner in ihrer tollen Rolle nicht gesehen. Okay.
Habe ich Tina Turner nie in einem Kinofilm gesehen, ne? Hat auch nicht die Riesenfilmkarriere gemacht danach.
Nee, aber den kannst du trotzdem angucken.
Ja, werde ich definitiv. Ich habe ja die Box mit allen drei Teilen drin, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Aber Mad Max kenne ich natürlich schon aus meiner Jugend. Den zweiten Teil kenne ich aus meiner Jugend. Den dritten habe ich irgendwie nie gesehen. Warum auch immer.
Fury Road hast du dann aber gesehen.
Fury Road wiederum habe ich gesehen.
Das ist ja sonst was, was du nicht machst. Was da los ist.
Naja, Fury Road war ja mehr, also wenn 30 Jahre später noch ein Film erscheint, der so ein bisschen eine Neuausrichtung hinlegt und jetzt nicht ein direktes Sequel ist, dann mache ich das. Ich meine, guck dir, du hast Transformers gerade rezensiert, Bumblebee. Da fehlen mir auch zwei. Und ich habe Bumblebee gesehen. Ist ja ähnliche Liga.
Gäste, echt.
Da reden wir heute über die beiden Filme, wo ich ein bisschen...
Sonst machst du hier immer alles schön chronologisch und jetzt so.
Ja, jetzt so.
Sei dir verziehen, aber guck dir den mal an, Alter, würde mich interessieren, wie du den findest.
Ja, definitiv. Also,
weil der ist auf keinen Fall der stärkste der Reihe, also.
Ja, glaube ich.
Mal gucken. Okay.
Aber ich glaube,
findest du also stärker.
Ich glaube, dass ich den zweiten immer noch besser finde als den ersten, obwohl ich hier Spaß hatte. Mhm. Der zweite gefiel mir gut. Der geht ja richtig in diese Endzeit-Schiene und der ist ja noch blutiger, glaube ich, und da gibt's einen höheren Bodycount und so.
Ja, das war auch das mit dem Boomerang, ne?
Genau,
mit den Fingern.
Ja, genau das Ding.
Großartig. Ja, bin ich, glaube ich, sogar bei dir, dass der zweite noch eine Ecke geiler ist. Aber eben, da haben sie halt dieses Endzeit-Szenario echt Volley genommen und nochmal tierisch einen draufgesetzt.
Ja, haben sie.
Finde ich auch schön konsequent, dass er dann im zweiten halt mit dieser Beinschiene oder der hat dann diese Bandage ums Knie, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Was ja durch den ersten zu erklären ist.
Mhm. Weil er nämlich im ersten Teil auch stolpert und sich das Knie verdreht.
Mhm, genau. Es war einer der Trivia-Facts, ne, dass diese Alte mit der Shotgun, dass die sich beim Raustreten das Knie gebrochen hat.
Stimmt, ja.
Und dann aber ganz tapfer mit Gipsbeinen wieder am Set stand.
Auch geil, so eine Geschichte, dass die Bösen an einer Stelle eingesperrt werden. Und dann die Tür halt kaputt treten sollten, um sich wieder zu befreien. Mhm. Und die aber halt kein Geld hatten, um irgendwelche Fake-Türen da einzubauen. Das war halt massives Holz. Und da mussten die sich richtig ins Zeug legen, diese Holztür zu zertreten, um irgendwie diese Szene zu drehen. Das fand ich so geil. Da merkst du richtig, okay, die haben hier nichts filmmäßig präpariert, sondern die mussten halt damit arbeiten, was sie hatten.
Ja, vor allem, das war bestimmt auch irgendwie so eine Scheune, wo sie gesagt haben, ey, hier ist niemand. Lass uns mal kurz drehen.
Der Bauer kommt schön aus dem Malle-Urlaub mit seiner Frau, denkt da nichts Böses.
Aus dem Malle-Urlaub, vor allem kommt in Australien,
zurück,
Alter.
Kommt wieder zurück auf seine Farm, ja. Alles kaputt gedreht von irgendwelchen Dreharbeiten.
Ja, ich glaube, das Malle in der Gegend ist eher Hanoi oder sowas.
Als ob man von da nicht nach Malle kommt mit dem Flieger. Geht doch.
Natürlich geht das, aber du fliegst doch nicht ans andere Ende der Welt. Was es halt wirklich ist von Australien aus.
Aber ich kenne Leute, die von hier ans andere Ende der Welt, nämlich nach Australien geflogen sind. Also ja, warum soll es umgekehrt nicht gehen?
Habe ich auch schon, also beziehungsweise nach Neuseeland. Aber eben, ich habe halt festgestellt, ich war mal in China, eben auf so einer Insel vor China, was so ein bisschen das chinesische Malle ist. Und da sind eben auch ganz viele Australier und Neuseeländer und
da fliegen
ein paar Russen und so, weil das halt deren Malle ist.
Da wird dann Sake getrunken aus Eimern.
Nee, die sind da
so
echt
wrong.
Erstaunlich angepasst an sämtliche Kulturen, die da sonst zugange sind.
Das ist auch so
Tourismus
geil. Gleich am nächsten Tag hier mit den Corona-Lockerungen und so, was da auf Malle los war, wo ich so Fotos gesehen habe, der ganze Strand ist voll dicht an dicht von irgendwelchen Leuten, die da irgendwie schon Urlaub haben. Ich denke, Alter, okay, es ist alles komplett vergessen, nur weil einmal irgendwie die Gesetze jetzt gelockert werden.
Ja,
die sind so fertig. Naja.
Okay.
Wollen wir zu den Zahlen kommen von Mad Max 1979. Geht doch nur 88 Minuten.
Ja.
Und ist immer noch ganz geil.
Ja, das ist halt, also Pacing ist hier auch überhaupt kein Thema, ne? Weil der ist ja wirklich, da passiert permanent was. Der hat echt, da geht's dauernd rund und wenig Zeit, um Luft zu holen.
Du hast auch wirklich abgefahrene Charaktere hier. Dieser Fifi, der quasi so der Polizeichef von dieser Einheit ist.
Mhm.
wirkt halt wie so ein deutscher Hauptmann mit so einem Schnäuzer.
Ja, und hört
so.
Ja auch irgendwelche Märsche und so. Ne?
Hört Marschmusik zu Hause und gießt dabei die Pflanzen so. Ja. Während Rakitansky reinkommt und sagt so, er will von seinem Polizeijob abgeben und so und will hier zurücktreten.
Ja.
Da hört er seine Marschmusik und gießt die Pflanzen. Also das ist nicht dieses klassische Polizeibüro, was man sonst kennt.
Mega geil. Der war wohl auch der größte Name in der Produktion, ne?
Ja.
Hab ich gelesen.
Aber für mich nicht groß genug.
Nee, ich kannte ihn auch nicht.
Ja, witzig.
Aber das, finde ich, ist eben wieder das beste Beispiel dafür, dass es braucht kein großes Line-Up, es braucht kein Riesenbudget.
350.000, Alter, das ist nichts.
Ja, eben. Also wirklich, es gibt Abschlussfilme, die so viel kosten.
Ja, Mann, und der Film ist immer noch geil, 40 Jahre später. Das ist echt krass.
Jetzt bin ich mal gespannt, wo du hier gelandet bist, punktemäßig.
Ja, ich auch.
Kannst du das irgendwie, ich frag mal, den Klassiker, hast du irgendwas auszusetzen an dem Film? Wahrscheinlich nicht.
Nö.
Nee, was soll man auch groß aussetzen? Okay.
Obwohl, die Musik ist mir teilweise, der Score ist mir teilweise ein bisschen störend aufgefallen.
Das wurde ja, mir jetzt auch. Es ist halt alles auf die 12 hier, ne? Also das.
Nee, weil am Anfang war es so rührselig. Weil es war teilweise auf die 12, teilweise war es so ein Jessica-Soundtrack, weil nämlich George Miller gesagt hat, er will so diesen Bernard Herrmann-Soundtrack haben. Mhm. Ja, zum Beispiel auch Taxi Driver, das war ja sein letzter Soundtrack, den er gemacht hat, sein letzter Score.
Wie oft du erwähnst, wer Bernard Herrmann ist, wir haben schon so oft über den gesprochen, aber ja.
Aber man kann ihn ja auch nicht mal abrufen, so. Also ja, ja. Großer Komponist, ja,
Vertigo und so. Psycho und so.
Richtig. Und er, diesen Stil wollte er haben. Und am Anfang war es aber so, da zeigen sie halt so die Familie und wie Mel Gibson mit seinem Kind umgeht und so, da hörst du so eine Streicher und so und so, ja. Voll so Rosamunde Pilcher, wo ich denke, boah, Alter, was ist denn das für ein Score? Was ist das jetzt die ganze Zeit, diese Filmmusik? Und dann hast du teilweise diesen Jazz-Score, den fand ich wiederum ganz cool. Und dann hast du halt diesen martialischen Action-Score, der war halt auch geil. Aber am Anfang so, da fand ich schon, also den Score fand ich so ein bisschen durchwachsen und die musikalische Untermalung ist nicht durchgängig gut.
Aber ja, ich meinte eben, es ist immer auf die 12, ne? Also die unterstützen hier halt mit dem jeweiligen Stück immer sehr stark, was gerade passiert.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und klar, das ist manchmal ein bisschen plakativ, zweifelsohne.
Ich meine hier Toe Cutter und seine Gang, das ist jetzt nicht subtile Schauspiel, also.
Nee.
Das sind schon ganz schön Rowdies.
Geben, ja, klar. Also
die
geben Vollgas.
Ja, die geben Vollgas.
Jeder hat die
aufgerissenen Augen und von wegen, wir rempeln hier jetzt jeden an, der uns in den Weg kommt.
Ja.
Ja. Der eine hat ja auch mit Absicht irgendwie den Dialekt gewechselt, alle 5 Minuten.
Ja, Tokata selbst war das.
Tokata selbst war das? Mhm. Ah, okay, siehst du, ich dachte, das wäre einer aus seiner Gang gewesen.
Ja, aber ja, trotzdem. Und der hat seine Rolle ja angeblich auch an Genghis Khan angelehnt und so.
Stimmt.
Also schon wenig bescheiden unterwegs, was an das
Genghis
angeht.
Genghis Khan angelehnt.
Ah, ich habe mir da mal so ein bisschen Footage von Genghis Khan angeguckt.
Der eine nimmt sich irgendwie Orson Welles aus dem Film oder keine Ahnung, die Performance von Martin Sheen in Apocalypse Now. Er nimmt sich Genghis Khan als Vorbild, Alter.
Ja gut, Alter, Raul Julia nimmt sich Mussolini. Also ich meine, was halt gerade passt.
Stimmt,
ne?
Da haben wir ja die beiden großen Shakespeare-Darsteller.
Siehst du, die orientieren sich nicht an schon bestehenden Werken. Die nehmen reale Persönlichkeiten.
Ja, die gehen in die Historische, in die Historie rein. Mega geil.
Ja.
Ja, sagen wir mal die Punkte. IMDb ist bei einer 6,9 bei Mad Max. Hat einen Metascore von 73. Das ist schon recht gut. Rotten Tomatoes noch besser, 8,4 von den Kritikern, Alter.
Was? Ich habe 7,7 aufgeschrieben.
Bei mir steht hier eine 8,4.
Echt?
Habe ich außersehen den Cusick, der schweigsame Rotten Tomatoes Score hier eingetragen?
Ey, ich weiß nicht, also einer von uns liegt daneben.
Check mal nochmal, ich habe
8,4. 8,4, Alter, was habe ich denn da gemacht?
Oder ich?
Ja, tendenziell würde ich den Fehler jetzt erstmal bei mir suchen. Nee, 7,7.
Wo habe ich denn die 8,4 her, Alter?
Hast du mal ein bisschen aufgerundet.
Ans 84% vielleicht?
Nee, 90%.
Na okay, keine Ahnung, wo die 8,4 ist. Gute Frage. 7, was?
7,7.
7,7, okay. Gut, dass wir es zu zweit machen. 4,1 gibt's allerdings von der Audience.
Nee, 3,7 gibt's von der Audience.
Alter, wo bin ich denn?
Hast du Fury Road oder sowas?
Ich auch gerade überlegt, bin ich bei Fury Road?
Ich guck mal nach. Weil
hat Fury Road einen Metascore von 4,1?
Das... Nee, Metas, du meinst eine Audience-Bewertung. Ja, das kommt 4, schon eher hin. Also Fury Road ist in der Kritik bei 8,6 und beim Publikum bei 4,2.
Aber auch nicht.
Aber auch nicht das.
Passt auch nicht. Lass uns mal den Film suchen, wo das zutrifft.
Genau, dürfte schwierig werden, aber vielleicht war es der zweite Mad Max.
Ja, nach dem hätte ich jetzt auch geguckt tatsächlich. Du hast genau jetzt meine Chronologie, wie ich wahrscheinlich nach...
Ja.
prüfen würde.
Da sind wir. Der zweite Mad Max hat 8,4 von der Kritik und 4,1 vom Publikum.
Kleines Foreshadowing auf eine zukünftige Kritik. Okay, habe ich immer die Zahlen aus dem zweiten Mad Max rausgebracht.
Okay.
Allerdings nur die Rotten Tomatoes Bewertung. Ja. Aber IMDb stimmt und Letterboxd ist bei einer 3,4.
Auch das stimmt, ja. Oder habe ich zumindest auch, ja.
Okay.
Jetzt müssen wir raten. Ich glaube, du bist bei 7,5.
Soll ich auflösen oder soll ich erstmal raten?
Löse auf.
8.
Okay.
Halben Punkt verhauen.
Mhm, mal wieder.
Ich sage, du bist schon bei einer... Komm, ich sage, du hast einen großzügigen und gibst eine 8,5.
Ich habe eine 8 gegeben.
Ach, Mann ey, warum hast du denn keinen großzügigen? Das ist schon wieder dieses Schwanken. Ich denke, so, komm, der gibt doch immer auch gern mehr.
Tja, ja.
Na gut.
Ja, ich fände 8,5 auch legitim.
Ach so, na dann hier. Mal wieder klingeln, Alter.
Stimmt, du warst
wenn jetzt wir echt, beide bei 8
sind. Was hier? Ach so, ja, stimmt. Ja, klar.
Gleiche Punktzahl.
Geil. Alright.
Mega.
So, wer ist jetzt dran?
Ich habe angefangen, glaube ich, oder? Mit Chuck Norris, deswegen wäre ich dann wieder mit meinem letzten Projekt dran.
Okay, dann mach.
Und kommen wir mit einer Miniseries um die Ecke. Aus dem Jahr 2020.
Oh, aktuell.
Ja, ziemlich aktuell. Gibt 3 Folgen. Geht insgesamt 143 Minuten, wenn man die alle 3 zusammenzieht.
Na, jetzt habe ich ja schon eine Vermutung, was es sein könnte.
Hast du die?
Bei 3 Folgen, ja.
Fallen mir momentan tatsächlich mehrere Miniseries ein, die gerade 3 Folgen haben.
Echt? Ja. Die letztes Jahr rauskam?
Ist auch gerade ziemlich im Kommen so, dieses Miniseries-Format. Und da gibt es teilweise welche mit 2, 3, 5 Folgen.
Ja, oder mit 10.
Ja, ich gucke auch gerade eine andere Miniseries, die hat 2 Episoden.
Mhm. Ich gucke gerade eine, die hat 10.
Die hat wiederum 10, okay. Queen's Gambit war irgendwo dazwischen. 7 oder 8 oder
ja, so. Ja, glaube ich auch, ja.
Die Serie, die ich meine, heißt, was wäre denn eine Vermutung?
Black Narcissus.
Nee.
Okay.
Des heißt die Serie.
Des.
Mhm.
D-E-S.
Richtig. Kommt aus Great Britain. Und Regisseur und Drehbuch Lewis Arnold. Lewis Arnold hat viel für Broadchurch gemacht und geschrieben und inszeniert. Der hat ein bisschen Misfits gemacht, ein bisschen Humans. Ist ja auch eine hochgelobte Serie.
Hast du mal was gesehen von Humans?
Nichts gesehen leider, nee. Aber ich hab viel von gehört.
Ich hab die erste Staffel gesehen.
Und?
Fett.
Wollte gerade sagen, auch hoch bewertet.
Ich wollte es weiter gucken, habe aber damals irgendwie den Fehler gemacht, das mit Mattis zu gucken und dann hatte der immer weniger Zeit und dann blieb das irgendwie liegen.
Also in mehrere Serien daran gescheitert war, dass ihr irgendwie zusammen angefangen habt.
Ja. Immer diese unzuverlässigen Freunde.
Hab schon von gehört, ja.
Ja, jetzt ist er halt anderweitig busy.
Ja, das ist halt das Problem bei den Serien, wenn du mit deinen Kumpels jetzt so irgendwelche Filme guckst und die können dann eine Weile nicht, das ist ja nicht so ein Problem.
Eben, ja.
Es wird hier ein wahrer Kriminalfall aufgegriffen. Es geht nämlich um einen Serienkiller, der 1983 praktisch seine Mordserie unterbrochen, dem 1983 seine Mordserie unterbrochen wurde, weil die Polizei ihm nämlich auf die Schliche kommt, in seine Wohnung reinkommt und er da steht und völlig trocken und nüchtern den Beamten erzählt, dass er hier so ein paar Leichenteile hat, da liegt ein Kopf irgendwie in einem Kochtopf, da liegen überall irgendwelche Leichenteile verstreut und die Polizei ist ursprünglich auf ihn aufmerksam geworden. Weil die Nachbarn nämlich die Polizei gerufen haben, weil der Abfluss nämlich verstopft wurde durch irgendwelche klein gehackselten Teile und die da irgendwelche Körperteile und Blut gerochen haben und gesagt haben, Alter, irgendwas stimmt mit dem Typen oben nicht.
Oh shit.
Und dann kommen die rein und haben halt gesehen, da liegen halt irgendwelche Leichenteile. Der Typ hat schon einige auf sein Gewissen und macht da auch keinen Hehl draus und sagt so, ja, hier müssen sie Körperteile von 4 Leuten irgendwie finden. Von,
das sagt er denen alles.
Das sagt er denen offen, ja. Der beantwortet irgendwie jede Frage und ist total nüchtern, ist total sachlich und ruhig und redet in einem normalen Ton. Der wird gespielt von David Tennant.
Ah, schön.
Und der spielt diesen Dennis Nielsen.
Ach, okay, ich habe ein Bild vor Augen von der Serie.
Ja.
Aber sag mal, ist die nur die Serie aktuell oder auch die Handlung?
Nee, habe ich ja gesagt, die Handlung ist aus dem Jahr 1983.
Ach so, 83, okay. Ja,
also das ist schon eine Weile her, deswegen auch wahrscheinlich das Bild, was du vor Augen hast. Er hat so eine 70er-Jahre-Brille auf und so,
so
eine Krawatte und so und sieht sehr nach 80er, 70er aus.
Mhm.
Und dann wird er halt in dieser Wohnung verhaftet, ist aber super kooperativ. Er erzählt dann von 15 Opfern, die er irgendwie auf dem Gewissen hat und erzählt, wie er so Obdachlose aufgegriffen hat und halt so irgendwelche Stricherjungs, teilweise halt hat er ein Opfer, was irgendwie 13 Jahre alt war, das ist sein jüngstes Opfer gewesen oder 14.
Oh, Alter.
Hat die halt nach Hause gebracht, hat ihn irgendwie zu essen, zu trinken gegeben und war total der nette, gastfreundliche und bis er dann diejenigen ins Jenseits geschickt hat.
Und hat er die immer gleich umgebracht oder wie hat er das gemacht?
Nee, da gab es verschiedene Methoden. Aber er ist halt, ich habe ja schon gesagt, er ist halt sehr kooperativ so zu der Polizei gegenüber und das ist halt ungewöhnlich, dass derjenige halt nicht versucht, irgendwie irgendwelche, sich in irgendwelche Lügenmärchen zu verstricken, sondern immer, wenn die Polizei ihn fragt, ja, haben sie den umgebracht, wo haben sie den kennengelernt, erzählt er halt so seine Story. Er will halt eine Zigarette haben, sitzt da total gechillt und erzählt halt so seine Geschichte.
Alter, 15 Leute, ey.
Das ist krass. Und das Krasse ist, dass er immer noch geschützt wird von seinen Arbeitskollegen, weil er arbeitet in so einem Betrieb. Die halten ihn immer noch für einen coolen Typen, mit dem die da irgendwie sich, mit denen die sich angefreundet haben und mit denen die sich gut verstanden haben und so ein ruhiger, netter, freundlicher und die sagen immer noch, ja, der hat es nicht gemacht und sind halt null kooperativ, weil die sagen so, ja, das ist so, wir kennen den so, also ist keine Ahnung, wie sie da.
Aber wie können die den denn schützen, wenn er es alles gesteht?
Ja, weil sie denken, dass die Polizei da irgendeine Geschichte da aufzieht und so. Ich will jetzt auch nicht so viel auf die Handlung eingehen, aber also irgendwann kippt's natürlich. Irgendwann ist natürlich der Punkt, dass sie sagen, okay, der hat's wirklich gemacht. Aber am Anfang denken die, nee, der hat da nichts gemacht und so. Die haben den falschen Typen. Mhm. Ganz am Anfang.
Ja.
Also da, damit du siehst, was für ein Standing er hat, so bei seinen Leuten. Aber grundsätzlich ist er trotzdem so ein Einzelgänger und hat jetzt nicht viele Freunde gehabt. Und irgendwann schweigt er dann und hört dann auf, kooperativ zu sein, weil er nämlich der Meinung ist, dass die Polizei und die Presse komplett inkompetent ist. Weil die nämlich eine falsche Anzahl an Leichen auf einmal irgendwie in die Zeitung drucken, weil die Polizei irgendwelche Fehlinformationen rausbringt, weil die sagen, ey, ich habe euch gesagt, wo die Leiche liegt, ihr findet die nicht und so hin und her, ihr seid komplett inkompetent. Und hört dann auf, diese Geschichten, also hört dann auf, diese Antworten zu beantworten, diese Fragen zu beantworten.
Das stört ihn dann, ja? Das ist der Punkt, der ihn stört.
Das stört ihn. Okay. Und dann kommt ein Autor ins Spiel, der will nämlich seine Geschichte niederschreiben. Und der trifft sich mit ihm in seinem Gefängnis. Und dem erzählt er dann alles, was so passiert ist, so dass der Autor quasi mehr Informationen über ihn hat bezüglich dieser Morde als die Polizei selbst. Mhm. Der Polizist, der ermittelnde Detective, Peter Jay, wird gespielt von Daniel Mays. Den hast du neulich gehabt bei Code 444, hieß glaube ich die Serie.
Ja.
Neben Stephen Graham. Das ist die zweite Hauptrolle.
Ach, okay.
Daniel Mays, der spielt hier den Cop. Und wir haben noch zwei bekannte Leute, Ron Cook, den kenne ich aus Mr. Selfridge, der spielt hier den Vorgesetzten von ihm bei der Polizei. Und dann spielt noch Pip Torrance, spielt den Verteidiger später vor Gericht vor ihm. Pip Torrance kennen wir aus Preacher.
Den kennt man aus einigen.
Genau, das ist der Star aus Preacher, also da ist er mir auf jeden Fall noch sehr sehr lebendig vor Augen. Und dann werden der Polizei aber immer wieder im Laufe dieser Serie so Steine in den Weg gelegt, weil obwohl er bestimmte Morde gesteht, sagt die Polizei, wir können den Fall hier abbrechen, weil der Typ ist vor Gericht. Wir haben 4 Morde safe und die Ermittlung kostet zu viel Geld. Die stecken hier zu viel Geld rein, als dass du jetzt weiter mittelst. Und er zieht diesen Polizisten praktisch von diesem Fall weg, obwohl der noch drauf und dran ist, mehr Leichen zu finden.
Ja. Und denen geht's aber nur drum, dass der weggesperrt wird?
Denen geht's nur darum, dass er weggesperrt wird. Die sagen, der hat 4 Leichen, der landet sowieso im Knast, der kriegt lebenslänglich. Du kannst hier aufhören zu ermitteln. Und Daniel Mays, aber in der Rolle des Ermittlers, will natürlich diesen Fall zu Ende führen. Der will natürlich den Angehörigen von den Opfern irgendwie Klarheit bringen und will ihnen natürlich sagen, was hier passiert ist. Mhm. Ihm wird aber gesagt von der Polizei, hör auf zu ermitteln.
Ja.
Reicht. Bis hierhin und nicht weiter, wir haben kein Geld mehr.
Naja, klar, zumal das würde ja dann auch das Image so ein bisschen gefährden, ne? Wenn dann rauskommt, die wollten sich nicht weiter drum kümmern.
Spielt sich ja auch mit rein.
Und so, ja. Aber wie ist denn das in England, wenn du lebenslänglich kriegst? Kannst du da auch so wie in den USA mehrfach lebenslänglich kriegen oder bist du dann auch wirklich bis zum Tod im Knast oder ist das wie in Deutschland begrenzt auf eine gewisse Anzahl an Jahren?
Das ist eine gute Frage, aber vielleicht beantwortet die nächste Frage das, weil eine Sache würde ich noch erzählen. Dennis Wilson, also dieser Serienkiller, plädiert an einer Stelle auf Unzurechnungsfähigkeit.
Ach.
Weil er ändert dann die Taktik und sagt, okay, wir können es ja probieren, sagt er zu seinem Verteidiger. Dann mache ich auf unzurechnungsfähig, weil das Gericht, also die Polizisten sagen ja vor Gericht aus, dass er quasi total ruhig seine Morde erzählt hat und dass er praktisch total kooperativ war und dass da kein Anflug war von Unzurechnungsfähigkeit oder so.
Ja.
Wo seine Verteidigung wieder darauf plädiert, halten sie einen Menschen für zurechnungsfähig, der mit völlig ruhiger Stimme und total lässig irgendwie über seine Morde berichtet und was er mit diesen Typen da angefangen hat.
Ja.
Gerade das ist doch das Durchgeknallte. Und deswegen geht es um diese Gerichtsverhandlung, diese beiden Ansichtspunkte. Und da hieß es, wenn er auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren würde und dann angeklagt wäre, würde er erstens nicht ins Gefängnis kommen, sondern in eine psychiatrische Anstalt.
Verurteilt man es.
Er würde verurteilt werden, richtig. Und dann wohl nur für 15 Jahre. Also da würde er wohl für 15 Jahre rauskommen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass in England wahrscheinlich nicht dieses multiple lebenslänglich gibt, sondern dass es da heißt, entweder auch lebenslänglich oder eine bestimmte Anzahl von Jahren.
Okay. Aber was mich jetzt so ein bisschen verwirrt ist, geht's denn jetzt in der Serie drum, rauszufinden, wie er wirklich tickt? Weil das ist ja schon auch ein bisschen widersprüchlich jetzt, zumindest für mich, das, was du erzählst, weil man, du sagst, man sieht ja, wie er total kalkuliert und rational dann diese Morde gesteht und sich dann aber umentscheidet. Also was will er denn eigentlich?
Also in erster Linie will er auf jeden Fall, dass seine Morde irgendwie, dass die zählen für was.
Und
worauf er besonderen Wert legt, ist, dass alles, was sich zugetragen hat, auch wirklich so berichtet wird.
Mhm.
Deswegen hat er diesen Biografen geholt und erzählt es nicht mehr der Polizei, weil er sieht, okay, die bringen Dinge anders weiter an die Presse.
Als okay, also der will tatsächlich sowas wie Anerkennung für diese Morde.
Er will Anerkennung und er will zumindest, dass die Leute auch sagen, dass er 15 Leute umgebracht hat und nicht 16. Es waren keine 16. Er regt sich tierisch darüber auf, dass diese 16 da auf einem Raum ist. Denkst du, wer ist denn der 16?
Okay, krass.
Er will eine authentische Berichterstattung.
Mhm.
Und Tennant spielt den halt super, weil er spielt diesen höflichen und ruhigen Serienkiller halt fernab von irgendwelchen, also erstmal fernab von diesem Sonnyboy-Klischee, den er als Dr. Who zum Beispiel dargestellt hat.
Mhm.
Und aber auch nicht dieses laute Hitzköpfige von diesem Kilgrave aus Jessica Jones.
Ja.
Das heißt, hier hat er einen komplett anderen Charakter, weil er ist einerseits höflich und ruhig und ist vor Gericht und antwortet immer nur, wenn er gefragt wird und so. Und ist überhaupt nicht, er rastet in keiner Sekunde aus.
Mhm.
Aber er sagt dann schon seinem Biografen die Meinung, wenn er sagt so, ja, du willst doch sowieso nur Geld machen, so. Tu doch jetzt nicht so, als würdest du jetzt hier mir einen Gefallen tun. Ich tu dir doch einen Gefallen, so.
Ja.
Also das heißt, er ist immer sehr, sehr bedacht in seiner Reaktion. Aber es ist, hier wird nicht eine blutige Action-Szene gezeigt. Oder irgendwas. Hier wird nicht ein Mord gezeigt. Das heißt, es ist wirklich komplett nüchtern. Du siehst hier keine Gewalt. Die Gewalt erzählt sich durch die Erzählung, durch die Dialoge. Was er gemacht hat, wie er den einen irgendwie umgebracht hat. Und alles zieht sich durch die Dialogen. Du hast ja keine Flashbacks irgendwie, wie er diese Morde begangen hat. Du hast keine Leichen, die gezeigt werden. Du siehst halt nur, dass der eine Polizist da in die Küche geht und dass ihm dann schlecht wird und so. Das heißt, es wird nicht explizit in keiner Szene, sondern es geht alles mehr.
Okay.
Es geht um diese nüchterne Ermittlung und um diese Verhörszenen im Gefängnis.
Ein bisschen ungewöhnlich, ne?
Durchaus ungewöhnlich, aber auch wieder gut, weil es nicht so dieses Reißerische ist, sondern halt wirklich Schauspielkino.
Mhm.
Und geil. Das ist natürlich nicht immer spektakulär.
Was hat
natürlich
man hier
die eine oder andere Länge, aber gut.
Ja, eben deswegen jetzt die Frage, was hat man hier für eine Episodenlänge?
Die Episodenlänge ist immer so um die 45 Minuten, zwischen 45 und 47 Minuten in dem Dreh.
Und dann gibt's da nur drei von, okay.
Drei Episoden, ich habe ja gesagt, insgesamt Laufzeit 143 Minuten, hätte man auch einen Film draus machen können.
Mhm.
Krimi, Drama, Geschichte, Thriller. Und für diejenigen, die natürlich lieber irgendwie so explizite Szenen hätten und denen das Ganze vielleicht dann zu trocken ist, die seien hier vorgewarnt. Für andere, die auch mal mit so einer nüchternen Erzählweise was anfangen können, die halt nicht nur dieses Reißerische mögen, die können bei Death definitiv einen Blick riskieren. Und David Tennant, ganz groß. David May ist auch super, der ist auch, den habe ich auch in Comedies und so gesehen, in irgendwelchen UK-Comedy-Serien, der ist auch in dem Genre unterwegs, der macht es hier auch sehr gut, weil der langsam halt verzweifelt an dieser Bürokratie und an seinem eigenen Willen, diesen Fall voll zu lösen. Und dann ist der Typ erstmal kooperativ, dann blockt der komplett die Polizei ab und so. Und das nervt ihn natürlich total und beschäftigt ihn.
Wie fandst du es denn insgesamt?
Gut. Also definitiv sehenswert. Das ist eine Empfehlung.
Okay.
Aber halt auch nicht spektakulär.
Ja, das habe ich verstanden, ja.
Also jetzt nicht so, boah, Alter, Bambule jetzt in 1,5 Minuten. Das ist kein Mad Max.
Naja, klar.
Aber krasses Schauspielkino. Und ich bin Serienkiller-Fan, also es kommt noch dazu. Deswegen habe ich hier schon meinen Spaß an dem etwas anderen Typus, den man so noch nicht gesehen hat.
Okay.
Und der soll ihn wohl tatsächlich, also es gibt so Specials oder es gibt so Dokumentation, wo die halt David Tennants Verkörperung mit dem richtigen Killer von damals halt, mit dem Dennis Wilson halt aus der wahren Geschichte gezeigt haben. Der soll den wohl richtig authentisch gespielt haben. Also.
Ach so, das
der
auch noch.
Der war wohl tatsächlich ein ähnlicher Schlag, so wenn sie irgendwie Verhörszenen oder Gerichtsszenen gezeigt haben, so von ihm, dann soll er den richtig gut getroffen haben.
Abgefahren.
Ja. Aus dem Jahr 2020, die Miniseries Death von mir, Und es gibt nicht viele Bewertungen, die ich hier gefunden habe. Es gibt eine IMDb-Bewertung, die ist bei 7,7. Es gibt eine Rotten Tomatoes Critics-Prozentzahl, die ist bei 89%. Und es gibt, wie mir auffällt, tatsächlich sind die Miniseries alle bei Letterboxd noch zu finden. Mhm. Hier steht bei 3,8.
Oh, das ist aber gut.
Ja.
So euphorisch klangst du nicht.
Da denkt er wieder laut.
Ja, soll man doch.
Ja, damit man den Gedankengang auch fürs Publikum, damit die da unterhalten sind.
Ja, ja.
Hast du gelernt.
Immerhin, kleiner Lerneffekt in den 2 Jahren.
Ja, ich dachte hier Lerneffekt beim Bewegtbildern aus dem Bash.
Ja, das auch.
Das machen manche mal mehr, mal weniger gut.
Ich sag 7,5.
Guter Tipp.
Das ist richtig.
Das ist richtig.
Schön.
Guter Tipp, 9. Wenn ich sage guter Tipp, dann heißt das schon.
Ja, wer weiß.
Dann heißt das schon richtig.
Alright. Dann kommen wir jetzt zu was ganz anderem. Eine Comedy.
Okay.
Nichts anderes. Steht hier drauf. Aus dem Jahr 1977. The Kentucky Fried Movie.
Ach, wie geil.
Du kennst ihn.
Ja, kenn ich. Wer kennt ihn nicht?
Ja, ich kannte ihn bis vor kurzem nicht.
Wirklich?
Der fehlte mir noch. Da haben wir mal drüber gesprochen, als wir so über die Frühwerke von den Zucker-Brüdern und Jim Abrams gesprochen haben.
Weil das ist ja kultig verehrt.
Das ist hier ihr Erstlingswerk und also beziehungsweise die haben das geschrieben, haben das im Endeffekt geschrieben, weil sie Airplane noch nicht finanziert bekommen haben. Mhm. Ich glaube, in dem Kontext haben wir drüber gesprochen. Und Regisseur des Ganzen, John Landis, der hier seinen 2. Featurefilm abliefert. Mhm. Der Mann, der uns Animal House und Blues Brothers beschert hat. Und das geht hier 1 Stunde 23 Minuten und ist im Endeffekt eine Aneinanderreihung von Sketchen.
A cult classic.
Ja, unterschiedlich lang. Das ist hier auch echt ziemlich abgefahren. Also ich glaube von 4 Minuten bis 34 Minuten ist hier alles dabei, was so die Länge der jeweiligen Segmente angeht. Mhm. Nee, 31, Entschuldige. 31 und 34 Sekunden, so rum. Weil das längste Segment, A Fistful of Yen, ist eben das, was 31 Minuten geht. Und dann gibt's aber auch eins, was halt 4 Sekunden geht. Also ist schon, ja, wie gesagt, alles dabei. An Schauspielern sind hier wenig bekannte Namen vertreten. Weil das war natürlich auch hier ein relativ kleines Projekt. Das hat 600.000 gekostet und war so eine Sache mit der Finanzierung, weil hier natürlich viele Produzenten gesagt haben, ey, können wir nicht machen. Also zum einen, wer will irgendwie so eine Aneinanderreihung von Sketchen in Spielfilmlänge sehen? Das kriegen wir irgendwie nicht gut vertrieben. Das ist einfach keine geile Idee. Es hat auch nicht geholfen, dass die ursprünglichen Titel für diesen Film unter anderem Free Popcorn oder Closed for Remodeling waren, weil natürlich alle Kinobetreiber und Studios dachten, ey, wenn wir das aufs Plakat schreiben, haben wir halt echt Alarm in den Kinos, weil wenn der Film Free Popcorn heißt, kannst du dir vorstellen, dass ein Zuschauer auch erwartet, dass er gratis Popcorn kriegt.
Geile Idee.
Und wenn da Closed for Remodeling draufsteht, dann ja, guckt sich niemand den Film an.
Aber trotzdem.
Und so
sind sie
dann eben bei The Kentucky Fried Movie gelandet. Und das ist ein abgefahrenes Ding.
Noch ist er diplomatisch?
Ja, weil es ist natürlich hier sehr, sehr vieles hart aus der Zeit gefallen. Also das kannst du dir im heutigen Blickwinkel kannst du dir das schon problemlos angucken, aber es sind schon diverse Segmente dabei, die natürlich nicht mehr in der Form funktionieren.
That is so witty, it's almost funny.
Almost.
Also almost funny.
Ja. Aber es gibt schon, also ein paar Sachen sind schon echt cool. Also eben dieses Fistful of Yen-Ding, was so lange geht, das ist ja zum Teil auch wirklich eine Shot-für-Shot-Nachstellung von Enter the Dragon. Mhm. Aber halt eben in so einem, naja, dann später, was man so als nackte Kanone-Stil dann kannte. Mhm. Das ist zum Teil wirklich so herrlich absurd bis völlig überflüssig. Und wie schon gesagt, schauspielerisch sind hier wenig Namen, die man kennen könnte. Ich glaube, Bill Bixby könnte man kennen. George Lazenby ist auf jeden Fall jemand, den man zwangsläufig kennt. Über den haben wir ja auch schon des Öfteren gesprochen.
Ja.
Der ist in diesem That's Armageddon-Segment, spielt der da den Architekten. Evan C. Kim ist sowas wie die Hauptrolle in diesem Fistful of Yen-Segment. Und in einer, wirklich in einem ganz kurzen Auftritt sehen wir hier Donald Sutherland, wie er sich halt einmal kurz aufs Maul legt. Der spielt diesen unfähigen Kellner, der dann mit dem Tablett ankommt und eben stolpert.
Das ist voll mein Ding.
Ja, du hast ihn gefeiert.
Unfähiger Kellner, reicht schon. So. Ich kann mich wirklich kaum daran erinnern, aber ich weiß, dass Kentucky Fried Chicken halt so der Urvater dieser Episodenkomödien war, wie zum Beispiel Amazon auf dem Mond, den ich ja vorgestellt habe, oder so jüngere Geschichte, Movie 43.
Mhm.
Und was sich ja mittlerweile gewandelt hat, deswegen war ich gerade gespannt, als du über die Besetzung zu sprechen kamst, später wurden ja diese Filme richtig gut besetzt. Also man hat ja wirklich teilweise Filme gehabt, wo du krasse Schauspieler hast, gerade Movie 43, hat ja Emma Stone und Hugh Jackman und so. Und
ist
interessant, dass es damals noch nicht so war.
Amazonen auf dem Mond ist sowas wie das Sequel zu dem Film.
Ach so, okay, so war das gedacht.
Ja.
Ah, siehst du, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, sowas wie das inoffizielle Sequel, aber da gibt's diverse Verbindungen.
Hast du diesen 10-Gebote-Film gesehen? Den fand ich ja tatsächlich lustig.
10 Gebote?
Ja. Paul Rudd spielt damit und noch so ein paar andere Leute und das ist auch so eine episodische.
Okay, ich dachte gerade, du meinst jetzt hier das Epos.
Nein, der Film heißt tatsächlich der 10-Gebote-Film.
Ach, der heißt der 10-Gebote-Film?
Ja, der heißt aber nur auf Deutsch so. Also das ist nicht der Original.
Das habe ich mir fast gedacht, dass das nicht der englische Titel ist.
Das ist auch so in dem Fahrwasser von Kentucky Fried Movie, aber lustig.
Okay. Ja, also manche Segmente hier, wie gesagt, sind echt witzig. Die haben natürlich auch hier mit Gewalt eine Menge nackter Brüste reingepackt.
Mhm.
Gibt ja ein Segment, das heißt Catholic Gepackt. Schoolgirls in Trouble.
Okay.
Und da haben sie halt einfach irgendwelche Pornodarstellerinnen gecastet. Ging es dann auch schon auch primär drum, große Brüste zu sehen. Und ja, das ist natürlich ein relativ absurdes Ding, wo es halt echt nur um nackte Haut geht.
Mhm.
Und dann gibt's aber auch sowas, was schon fast clever ist, wie dieses Feel-Around-Kino-Erlebnis, was sie einmal erzählen.
Mhm.
Ja, wo dann so ein Typ ins Kino geht und dann so ein bisschen wie in Disneyland, nur noch viel extremer. Kennst du nicht?
Extremer? Nee.
Es gibt in Disneyland, gibt's mitunter auch so Kinos, wo du dann sitzt in so einem 3D-Kino und dann siehst du auf der Leinwand halt, wie irgendwie Donald Duck mit dem Kuchen durch die Gegend rennt und dann wird aus Dingern vor dir, kommt ein Geruch raus und überall riecht's halt plötzlich nach diesem Kuchen und so.
Okay.
Und hier in diesem Feel-Around übertreiben sie das natürlich total, ne, weil der Typ geht ins Kino, setzt sich hin und so ein Page stellt sich hinter ihn. Und wir hören nur das, was auf der Leinwand passiert und sehen ihn eben und hinter ihm der Typ. Und dann wird aber im Film jemand mit dem Messer bedroht und dann wird er eben entsprechend auch, kriegt's Messer an den Hals. Und wenn dann sie sich von ihm verabschiedet, drückt er ihm einen Kuss auf und schlägt ihm das Popcorn aus der Hand und lauter solche Sachen.
Okay, wie krass. Das ist wirklich die gleiche Story bei Amazon auf dem Mond in einer Hinsicht, wo einer vom Fernseher sitzt und dann genau das gleiche abbekommt, was auf dem Fernseher läuft. Das ist genau das gleiche.
Ja, so viel zum Sequel.
Wie geil.
Ja, und dann gibt's ein so ein Ding, das fand ich ganz lustig, das heißt Cleopatra Schwartz, wo sie so in dieses Blaxploitation-Kino kombinieren, erzählen sie halt, dass sie als taffe schwarze Frau dann einen Rabbi heiratet.
Mhm.
Und fortan ist sie eben Cleopatra Schwartz und dann kombinieren die so ein bisschen ihre Skills.
Okay.
Ja. Also eben, kann jetzt hier nicht auf jedes einzelne Segment eingehen, weil das würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Das muss man sich mal angucken. Es ist auf jeden Fall wirklich von völlig bekloppt bis grenzgenial ist da alles dabei, aber es ist in der Summe wirklich was man heute nicht mehr uneingeschränkt empfehlen kann.
Mhm.
Das ist wirklich nur für Fans von so, ja, Klamauk.
Aber du bist doch normalerweise auch Fan von Klamauk.
Ja, ja. Also ich konnte mir das auch gut angucken. Das ist jetzt aber eben, wie gesagt, trotzdem in der Summe würde ich mir trotzdem lieber nochmal Nackte Kanone oder sowas angucken, weil das funktioniert in meinen Augen heute noch besser als dieser Film.
Ja, aber du bist jetzt mal gleich so bei den ganz Großen, also das ist ja so das Ding so.
Ja, aber es sind ja die gleichen Macher, deswegen dachte ich jetzt halt, bietet sich an. Ja, dieser Film, den sich der Typ in diesem Feel-Around-Kino anguckt, heißt ja See You Next Wednesday. Und das ist wohl so ein Running Gag bei John Landis.
Okay.
Dass der immer wieder diese Phrase "See you next Wednesday" in seinen Film unterbringt. Sei es eben in Form von, dass das der Film ist, den sich gerade irgendwelche Leute angucken, oder dass das irgendein Charakter sagt. Ja, muss man mal drauf achten. Und dieser Film ist schuld daran, dass Uwe Boll Filme macht.
Was?
Ist kein Witz. Durch diesen Film fühlte sich Uwe Boll inspiriert, einen Film zu drehen, hat dann 1992 den German Fright Movie gemacht, der übrigens auf IMDb eine stolze 1,5 hat.
Respekt.
Und was danach gekommen ist, war ja auch nur geringfügig besser. Aber ja, diesem Film haben wir Uwe Boll zu verdanken.
Stark.
Toll, oder? Aber man merkt hier halt schon an vielen Stellen, dass die auch hier mit einem knappen Budget zu tun hatten.
Mhm.
Weil, wie gesagt, da wird halt irgendeine Pornodarstellerin rangeholt, entsprechend ist das schauspielerisch. Dann haben die auch vieles aus Kostengründen auch, was drinnen spielt, nach draußen verlagert. So, die haben also viele Interior-Shots haben sie draußen gedreht, damit sie die Beleuchtung gespart haben.
Okay, krass.
Und halt weniger Crew gebraucht haben und solche Sachen. Und du siehst hier schon an vielen Stellen, dass es halt reduziert ist im Budget. Und es wäre natürlich, hast ja gesagt, Filme wie Movie 43 haben das Problem halt mal so überhaupt nicht.
Ja, klar.
Und aber auch da ist es ja so, ne, dass einzelne Segmente grandios sind und andere wiederum so gar nicht. Also ich meine, gerade bei Movie 43, dieses Ding mit Halle Berry und Steven, wie heißt der lange Engländer?
Ach so, du meinst
Steven Merchant.
Ja, Steven Merchant, genau, Jojo Rabbit und so.
Mit dann mit dem Schwanztattoo auf der Backe und so, Alter, das fand ich grandios. Oder Hugh Jackman mit den Eiern am Hals und so. Super geil, aber dann fand ich wiederum auch Segmente einfach so vollkommen überflüssig.
Jetzt hast du nicht mal meine Favorites genannt in dem ganzen Film, so.
Okay.
Wie fandst du denn die Szene mit Terrence Howard, wo er die Basketballer halt so hochputschen will? Da habe ich mich krank gelacht.
Auch cool, auf jeden Fall. Aber nee, also tatsächlich, ich glaube,
Slow clap, yeah, very nice, slow clap und so. Nimm's dann so hoch, so. Wo er die so komplett frisch macht, das ist so witzig.
Ja, ich glaube, mein Highlight war wirklich das Ding mit Halle Berry und Steven Merchant.
Ja, die Szene mochte ich auch. Aber welche ich daneben fand, war zum Beispiel die Chris Pratt-Szene mit dem Dünnpfiff und so.
Ja, eben. Siehst du, sowas das war ist so, halt einfach voll drüber und das will bei mir schon was heißen. Also, wie auch immer. Hier sind jetzt eben wirklich ein paar Sachen dabei, die sind dann eben natürlich grenzwertig, was so dieses ganze PC-Thema angeht.
Ja.
Da ist man einfach mittlerweile stark geprägt. An einer Stelle hättest du dich, glaube ich, schon trotzdem sehr gefreut, weil Italiener an einer Stelle auch ihr Fett wegkriegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Hätte ich mich gefreut.
Ja, weil es geht hier um die, es geht hier darum, dass eben irgendwelche Ölreserven ausgehen.
Mhm.
Und dann geht's drum, wie können wir, das ist aber, witzigerweise ist eins davon tatsächlich irgendwo Realität geworden, weil die dann eben so diese ganze Erdgasnummer, weil es dann eben drum geht, mit Ölreserven, die zugrunde gehen, müssen wir irgendwie anderweitig an Öl rankommen und dann greifen sie halt auf so altes Frittenfett zurück, so, deswegen auch mit unter Kentucky Fried Movie. Mhm. Und dann wollen sie aber auch Fett gewinnen aus, sie sammeln in Italien Kämme ein. Von den Männern, die sich halt damit täglich die Haare kämmen, um dann eben aus den Kämmen das Fett der Haare rauszuziehen. Ja.
Hey, I'm in Waste Management.
Genau das.
Die frühe Phase vom Waste Management.
Ja.
Der Film, das 10-Gebote-Movie, der hieß im Original The Ten.
The Ten.
Genau, und da hat nicht nur Paul Rudd mitgespielt, sondern das war halt so dieses Hochbesetzte, das war schon so ein Vorgänger von Movie 43.
Wann war der denn?
2007. Liev Schreiber war dabei, Winona Ryder, Adam Brody, Jessica Alba.
Warum kenne ich den
Oliver
nicht?
Oliver Platt. Und der Film hat auch einen Durchschnitt bei Letterboxd von 2,6.
Aha.
Also der kam nicht gut weg und der hat auch eine ganz schwache IMDb-Bewertung. Also hier, ich habe sie vor mir. 5,0 bei IMDb. Also echt nicht doll, 50 Meter-Score, aber ich fand ihn trotzdem lustig. Und das Problem bei diesen Episodenfilmen, auch Kentucky Fried Movie und so, ist halt, aber das ist bei jedem von diesen Kurzfilm-Episoden, also das ist ja bei Love, Death and Robots nichts anderes. Manche sind halt lustig oder geil und andere sind halt so, kannst halt nicht mit viel anfangen.
Mhm.
Also es ist halt so schwankend, die Qualität ist halt schwankend zwischen diesen Kurzfilmen.
Ja.
Aber wenn es unterm Strich halt so ist, dass ich sage, okay, die meisten fand ich geil, so wie bei Movie 43, dann bin ich da vollkommen cool mit. Und The Ten fand ich überraschend cool, aber da bin ich auch echt allein auf weiter Flur. Ey. Den halt bei Letterboxd von meinen 70 Connections hat den einer gesehen.
Ach echt?
Ja. Echt komplett unterm Radar.
Movie 43 oder jetzt The Ten?
Nee, The Ten.
Ach so.
Ach ja. Nee, zwei. Entschuldigung, Alessandro hat den auch noch gesehen.
Okay.
Also zwei Leute haben diesen Film gesehen.
Ich kenne den auch nicht, werde ich mir aber angucken.
Mach mal, guck dir den mal an. Ich fand ihn tatsächlich überraschend.
Ach so, es sind dann auch 10 Geschichten, deswegen The Ten.
Richtig. Alright. Aber so ein bisschen so in dieser Rahmenhandlung als 10 Gebote-Film halt. Also ich spiel da schon ein bisschen mit rein, dieses 10 Gebote-Thema aus der Bibel.
Mhm. Okay. Ja, guck ich mir an.
Aber ist ein bisschen so in diesem, also jetzt nicht zu viel erwarten, der hat von mir auch nur eine 6,5 oder 7 bekommen, aber schon so sehenswert. Also schon so kann man machen.
Naja.
So in dem Muster jetzt nicht top, aber so. Kann man sich definitiv mal geben.
Ja. Und ich meine jetzt, also was die Zahlen von Kentucky Fried Movie angeht, das ist natürlich auch stark der Zeit geschuldet, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das damals Leute übelst gefeiert haben, wie jetzt eben, wenn wir halt heute Movie 43 gucken, würden wir den wahrscheinlich auch besser bewerten, weil dann eben in der Summe mehr Gutes dabei ist als Schlechtes, aber...
Aber auch heute sind wir sind trotzdem in Unterzahl, was eine gute Kritik über diesen Film angeht, also
ja.
Der wird auch einhellig zerrissen.
Ja, was ich bei dem Film halt unnötig fand, aber ich glaube, da habe ich mich damals ein bisschen zu sehr dran aufgehängt, diese völlig banalen, also diese Rahmenhandlung, die da rumgestrickt haben.
Genau, damit die Kurzfilme ein bisschen zusammenhängend erzählt werden. Ja,
das ist unnötig, weißt du? Dann mach's doch einfach, zeig die Clips hintereinander weg, so wie sie es hier auch gemacht haben.
Ja. Das hat doch mal die Python immer so gut gemacht, weißt du, dass einfach nur irgendwie sinnlos die Filme aneinander gereiht haben und irgendwelche komischen Cartoons dazwischen und gar nicht versucht haben, da irgendwie eine stringente Linie zwischen zu packen.
Und dann da diese dämliche Rahmenhandlung, damit du die irgendwie rechtfertigen kannst, dass du jetzt einen Clip nach dem anderen zeigst, das ist halt völlig bescheuert, aber gut.
War auf jeden Fall totaler Scheiß. Weißt du, welcher Kurzfilm von Movie 43 auch richtig gut war? Der mit diesem Shameless-Schauspieler.
Ach, dieser Shameless-Schauspieler, welcher denn?
Da hat noch einer mitgespielt, wo seine Eltern praktisch versucht haben, ihm darauf vorzubereiten, dass er in der Schule dann angebaggert wird und dass einer irgendwie, keine Ahnung, dass da Bräute versuchen, ihn seine Jungfräulichkeit zu nehmen und voll unangenehm, sein Vater und seine Mutter ihn versuchen, aufs College oder auf die Highschool vorzubereiten und dann zu Hause voll unangenehm mit ihm irgendwelche Sachen durchspielen.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Lip, ist ein Shameless. Den Schauspieler meine ich auf jeden Fall.
Okay.
Und die Eltern waren auch gut, das waren auch irgendwie prominent besetzt, aber ich komme gerade nicht drauf.
Ja, das war ja bei dem Film krass.
Ja, klar. Aber
das Line-Up.
Das ist auch ein kurz, das ist auch eine Stelle, die ich gut fand beim Movie 43.
Jetzt haben wir sie dann bald alle durch.
Haben wir sie bald durch, ja. Können wir mal einzeln rezensieren. Wir machen eine ganze Episode einfach nur diesen Film und rezensieren die Filme einzeln.
Okay.
Kannst ja bei Love, Death and Robots, kannst ja bei Letterboxd einzeln die Filme rezensieren.
Ach echt?
Also da kannst du die Kurzfilme eingeben und dann kannst du die entweder als Ganzes als Film rezensieren oder halt die einzelnen Kurzfilme. Finde ich auch ganz interessant.
Den muss ich mir, also ich muss jetzt mal kurz diese beiden Filme notieren.
Die Herangehensweise.
Dann sag ich mal was zu den Zahlen.
Mhm.
6,5 gibt's auf IMDb. Metascore ist hier bei 61.
Geht.
Ja, also weil ich glaube, ich habe gerade gesehen, The Ten 50 und ich glaube Movie 43 wahrscheinlich sehr viel weniger nochmal.
Ich schätze auch, der ist drunter.
Deswegen, ich glaube, das ist halt jetzt eben auch, weil das halt alles Bewertungen wahrscheinlich von damals waren, zum Großteil. Wie auch immer, auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6,6 und vom Publikum 3,6. Auf Letterboxd ist der bei einer 3,1. Und jetzt du.
Ja, so richtig leicht ist es ja nicht. Wie überholt denn das Ganze ist?
Ja, ist natürlich schade, dass du den jetzt so gar nicht mehr auf dem Schirm hast.
Hm.
Weil ist schon einiges dabei, was halt wirklich ein bisschen cringy fast schon ist.
Ja, auf dem Schirm habe ich den null. Also ich könnte mich an keinen einzigen Film erinnern, der da irgendwie mit vorkommt. Aber ich vergleiche ihn ein bisschen mit Amazon auf dem Mond. Der ist ähnlich cringy und ähnlich durchwachsen. Deswegen sage ich eine 6.
Das ist richtig.
Ey.
Sehr schön.
Yippee.
Oha, gestern hast du die Runde für dich entschieden hier.
Habe ich gewonnen?
Ja.
Wie viel?
Ich habe -1 und du hast -0,5. Oh, wow. Beide richtig gut, ey.
Ja, waren beide richtig gut.
Ja.
Aber ich war besser. King Kong ain't got shit on me.
Mhm.
I thought this was the one thing you were good at.
Und ich hatte recht.
Ich habe gerade Movie 43 aufgerufen bei Letterboxd, das hat mich jetzt interessiert.
Mhm.
Ich bin damit meinen 2,5 Sterne, die ich gegeben habe, weil ich muss irgendeinen Durchschnittswert nehmen, weil ich ein paar Episoden richtig geil fand, ein paar total überflüssig. Bin ich echt hier noch am besten?
Echt?
So, Jan steht bei halbem Punkt. Oh. Basti, der normalerweise sehr, sehr euphorisch ist bei Filmen und immer mehr gibt, 1 Stern, Alessandro 2 Sterne, halber Stern hier, halber Stern da. Erik 2 Sterne, der ist normalerweise auch immer sehr euphorisch. Da bin ich ja mit meinen 2,5 noch hier top-notch und du wärst wahrscheinlich auch höher als
ja, du. Ich wäre auch, also mindestens bei 6.
Da sagst du, ich habe hier einen komischen Horrorgeschmack. Siehst du, jetzt finde ich mal was geil, was die anderen nicht so geil finden.
Metascore 18.
Metascore 18. 1,4 übrigens bei Letterboxd. 1,4, Alter.
Alter, ein Metascore von 18 und Kentucky Fried Movie 61, so viel dazu.
Alter. Aber ist schon geil, dass ich hier mit 2,5 schon die beste Bewertung in meiner ganzen Kabel habe. Mega gut. Ja, cool, habe ich mal gewonnen.
Hat der Gast gewonnen, das ist doch super.
Ja. Muss auch mal sein.
Ach komm, als wäre das so selten der Fall.
Das wissen wir nicht.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es könnte gut sein, dass du vorne liegst, Alter. Ich weiß gar nicht.
Ja. Haben wir das schon mal erzählt, dass wir die Tabelle gesprengt haben? Nee, haben wir nicht erzählt, oder?
Die Tabelle gesprengt.
Also praktisch die Tabelle, wo wir auch immer wieder weitergeführt haben, wer gerade, wo es steht.
Wir haben die überarbeitet.
Ach so, wir haben die offiziell überarbeitet.
Natürlich.
Ja, deswegen
steht das da gesprengt. Nee, aber stimmt, wir müssen mal nachzählen, ne, wie es da steht. Oder, wobei, das kann uns Erik hoffentlich erzählen.
Ja, Erik, erzähl uns mal, wie es steht.
Ja, erzähl mal, wer vorne liegt, was hier der aktuelle Punktestand ist.
Es müssen noch nicht mal alle Episoden sein, Erik, sondern wir können ja rückwirkend für die letzten Wochen können wir dir sagen, wie es da steht. Sondern irgendwo hört es dann auf.
Nee, eigentlich ist ja nur interessant jetzt, wie es halt dieses Quartal steht, oder?
Ja, aber
du meinst die letzten insgesamt?
Wochen, seitdem wir die Tabelle wieder online haben,
ja,
haben wir es ja akkurat geführt.
Ja.
Das heißt, die letzten Folgen müssen wir ja gar nicht mehr rekapitulieren.
Ach so.
Davor ist allerdings eine Stelle, wo die zweite Saison losging.
Ja.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann wieder angefangen haben, die Tabelle zu führen.
Ja, da das meine ich ja, aber das ist ja egal. Also, weil da wurde das Punkteraten ja schon abgehakt, oder nicht?
Ja, aber dazwischen haben wir noch. Danach haben wir noch praktisch Runde 1, Runde 2, Runde 3. Die fehlt uns komplett. Da weiß ich nicht, wie es steht. Da müssen wir in die Episoden reinhauen und müssen gucken, wie es da ausgegangen ist.
Ja, aber das ist doch für das jetzige Punkteraten nicht mehr relevant.
Klar. Es geht um die zweite Saison. Das ist die jetzt gerade läuft. Da fehlt uns ein Monat oder so.
Ach so.
Verstehst du?
Also, ja, okay, gut.
So. Ich kann zwar nachvollziehen, was jetzt die letzten anderthalb Monate passiert ist, aber davor der Monat, der ist halt blank.
Okay, ich dachte, du meinst noch weiter zurück.
Nee, da ist ja okay. Scheißegal. Das ist ja abgehakt.
Meinte ich ja. Was interessiert uns denn, was letztes Jahr passiert ist?
Ich habe echt keinen Plan, aber ich glaube laut Gefühl, du hast da schon eine Zeit lang eine gute Serie hingelegt. Also ich bin stark der Meinung, dass du führst.
Ja?
Aber ja. Ich glaube nicht. Haben wir das eigentlich? Ach ja, wir haben
das getrennt. Alles drin.
Wir haben Support-Episode und reguläre Episode getrennt.
Ach so?
Ja, keine Ahnung. Ich habe echt keine Überlegung. Müssen wir mal machen. Das ist jetzt, schieben wir ein bisschen vor.
Völlig Latte. Wir werden es sehen.
Wir machen erstmal hier Freestyle von Episode zu Episode.
Ja.
Aber Punkterand haben wir abgehakt. Aber Lose machen wir jetzt.
Jetzt machen wir ein Losthema.
Geil.
Ja.
Und zum zweiten Mal reden wir über Serien in einem Losthema. Weil letztes Mal ging es ja um die weiblichen Nebencharaktere.
Stimmt.
Und jetzt reden wir wieder über Serien.
Und das müsste da rechts neben dir liegen. Das Los.
Ah.
Ja.
Das Los habe ich hier und den Lostopf muss ich wahrscheinlich auch gleich noch rausholen.
Ach so.
Es geht um beste Serien-Vorspannsequenzen.
Stimmt, das vergesse ich immer mit dem Lostopf. Oh ja, viel Spaß, Alter. Das wird jetzt auf jeden Fall erstmal ein Eck, den da rauszuholen.
That's what she said. Ja, aber ich sehe es auch gar nicht.
Also alles rausnehmen und dahinter, ja. Ja, erstmal wieder meine Einrichtung hier ein bisschen auf Vordermann bringen.
Aber da sieht man, wie groß unser Supporter-Lostopf gerade geworden ist, dass ich den Lostopf dahinter nicht mal sehe.
Siehst du?
Wenn der davor steht. Ja.
Lauter Ü-Eier hier. Irgendwann muss ich echt anbauen, ist schlimm.
So, den brauchen wir nachher noch für die Ziehung.
Okay.
Aber jetzt reden wir erstmal über die besten Serien-Vorspannsequenzen und füllen die Episode damit ein bisschen.
Mhm.
Und kümmern uns mal ein bisschen um die Serienintros. Das war mein Los. Und mich hat mal interessiert, okay, wir reden oft über Handlung und Besetzung, aber nie über den Style des Vorspanns, der uns ja, wie du bei Studio Themes, auch ein bisschen so in den Mut bringt.
Aber bei Serien ist es hoffentlich bei dir so,
da
oder?
Ist es definitiv so.
Und da ich gehst auch, du nicht nochmal in die Küche und
weißt du, was ich nie gemacht habe?
Vorspann überspringen
bei Netflix und bei diesen Einschlafserien. Wenn ich so Einschlafserien habe, die ich mir so nebenbei angucke, dann drücke ich schon mal auf Vorspann überspringen. Aber wenn ich zu Hause im Wohnzimmer auf meiner Couch sitze, drücke ich nie diesen Skip-Button, sondern ich ziehe mir immer den Vorspann ein, egal wie oft ich den gesehen habe. Ich finde, das gehört irgendwie dazu.
Ja, das kommt bei mir stark drauf an, weil es gibt auch Intros, die mich regelrecht nerven.
Ja, dann ist natürlich
ab einer gewissen Zeit, also vor allem, wenn du dir halt viele Folgen hintereinander anguckst und dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, oh, Alter, das Intro ist so nervig.
Aber ich binge ja auch nicht. Also das
ja, heißt, eben,
dann wäre es wahrscheinlich ähnlich.
Ja, da kommt man da eh nicht groß in Verlegenheit. Mhm. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie du da rangegangen bist, weil für mich gibt es da unterschiedliche Faktoren.
Geht mir genauso. Bei mir gibt es auch sehr unterschiedliche Faktoren, was ich an diesem Vorspann geil fand und was nicht.
Mhm.
Und das werde ich hier natürlich Serie für Serie erläutern.
Okay, ja, dann fange ich mal an.
Ja, du hast die meisten, dann mach mal.
Dann nehme ich gleich mal die, die wirklich für mich ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil das ist jetzt ein Kriterium, was bei keiner anderen Serie mehr ins Gewicht gefallen ist.
Mhm.
Hier finde ich, das Beste am Intro ist im Grunde das, was vorm Intro passiert, nämlich wie das Recap angekündigt wird.
Mhm.
Ist aber halt im Grunde Teil des Vorspanns. Und das ist Shameless.
Ach geil.
Die US-Version.
Ja.
Weil da kriegst du, und das wirklich über 11 Staffeln in jeder Folge anders, das muss man auch erstmal hinkriegen,
mhm,
hast du immer eine der Figuren, die die vierte Wand durchbricht, in die Kamera spricht und dir erzählt so nach dem Motto, wie du hast verpennt, was letzte Woche bei Shameless passiert ist.
Mit dir
so,
verkehrt.
Fick dich.
Mhm.
Und erzähle ich dir jetzt nicht und nee, kein Bock. So, mhm, und das aber halt immer anders. Immer auch aus einer Situation raus, in der die gerade sind. Und das finde ich wirklich einzigartig. Habe ich so auch nirgendwo anders nochmal in der Form gesehen. Deswegen nenne ich Shameless. Das Intro selbst ist wiederum verhältnismäßig unspektakulär, finde
ich halt nicht. Weil ich habe Shameless natürlich auch in meiner Liste und ich finde es super geil, was du gerade erzählt hast, weil das gehört definitiv auch zu den Highlights.
Ja.
Aber selbst das Intro ohne diese Einleitung von wegen, ohne diesen Recap, ist schon ganz geil.
Ja, aber es verändert sich zu selten über die 11 Staffeln, weil gerade die Kids werden ja schon hart älter und dann gab es irgendwann mal nach ein paar Staffeln einen Sprung und dann aber wieder viele Staffeln nicht. Und
aber du siehst zum Beispiel nicht die Köpfe und du weißt, um welche Charaktere das gerade geht meistens so.
Ja, du siehst von manchen natürlich die Köpfe, aber ja, eben, also gerade, weil es dann oftmals auch noch, wo da Konstellationen zu sehen sind, die dann aber in der Serie selbst schon lange überhaupt nicht mehr aktuell sind,
mhm,
fand ich das immer doof, dass sie das nicht aktueller gehalten haben mit dem Vorspann.
Mhm.
So.
Ja. Naja, stimmt schon.
Ja, wie auch immer. Shameless.
Streich Shameless von meiner Liste und bringe eine andere Serie, die in Streamingdiensten sehr groß ist, nämlich Stranger Things.
Mhm.
Und Stranger Things ist die Serie, die dieses 80er-Thema und vom Score und vom Intro und von der Schrift und von allem, wie sie gestaltet ist, Wolle genommen hat und dadurch so eine Art Revival fast schon reingebracht hat, weil so oft wurde vorher dieses 80er-Thema nicht Wolle genommen. Aber danach hatte man viele Nachahmer, die dann so ein bisschen in dem Fahrwasser geschwommen sind. Deswegen fand ich das schon sehr innovativ, was sie gemacht haben. Und irgendwie, allein schon, wenn du den Schriftzug siehst und so, das ist schon eine geile Intro. Das war schon, es gibt ja dieses Gefühl, die so bestimmte Filme hervorrufen wollen, die halt so an die 80er-Fans appellieren, aber mhm, wo es irgendwie zu gewollt ist, wo du denkst, so, Alter, das wirkt halt nicht organisch, sondern das wirkt so anbiedernd.
Ja.
Und dann hast du so Serien wie bei Stranger Things, wo du so die Intro siehst und denkst, ja, die haben den Zeitgeist getroffen.
Ich habe immer noch nicht eine Folge von gesehen, demzufolge auch noch nicht mal das Intro.
Krass.
Aber klingt.
Aber du kennst zum Beispiel sicher die Schrift.
Ja, ja. Und das wiederum, siehst du, auf dem Plakat, also das Poster zu der Serie,
mhm,
da wirkte das für mich viel zu forciert.
Okay.
Weil da hast du alles mit drin, was die 80er irgendwie ausgemacht hat. Angefangen bei der Typografie bis hin zum dieser Trennung rot-blau.
Mhm.
Die Art, wie die Figuren platziert sind, alles.
Aber es
das wirkte auf mich einfach sehr forciert.
Ja, aber bevor die erste Staffel von Stranger Things rauskam, gab es das noch nicht allzu oft mit diesem forciert. Da waren die 80er noch nicht so angesagt wie danach. Deswegen so forciert an die 80er, weil das ist ja eher innovativ, dass die das gemacht haben. Und deswegen.
Ja. Naja, aber
du kennst auch die Serie nicht. Also du hast schon diese Kiddies mit den BMX-Rädern und so. Das fängt schon wirklich diesen Zeitgeist von damals gut ein. Und danach hast du halt viele Copycats gehabt danach, so von Filmen und
nee, Serien. Aber ich finde halt, also unabhängig davon, ob die jetzt die ersten waren, die das gemacht haben,
mhm,
ich finde, die haben halt alles aufs Poster gepackt, was die 80er irgendwie ausgemacht haben.
Ja.
Weißt du, so dann hast du irgendwie einen Schriftzug, der an Spielberg erinnert und dann eben dieses Rot-Blau-Ding, wie halt bei Star Wars, E.T., sonst was.
Mhm.
und so, das war irgendwie gefühlt für mich halt so ein bisschen forciert. Aber hey, du hast schon oft in den höchsten Tönen von der Serie gesprochen. Irgendwann werde ich sie mir angucken.
Cool. Also ich bin jetzt auch nicht der ultimative krasse Stranger Things Fan. Also
aber die Serie hat eine Menge richtig krasser Fans.
Ja, ja, die ist für mich, das ist so eine 7,5, 8-Punkte-Serie für mich. Also ich gucke die gerne, aber das ist jetzt nicht einer von den Serien, wo ich sage, das ist jetzt eine meiner Lieblingsserien, so wie andere zum Beispiel sagen würden. Mhm. Da gibt's nichts Besseres, da bin ich weit von entfernt, aber gut ist sie auf jeden Fall.
Okay.
Alright.
Ja, dann gehe ich gleich mal in die 80er. Magnum.
Geil.
Weil für mich...
Jetzt kommt der Hubschrauber.
Immer noch, nee, und das ist wirklich ausschließlich die Musik. Ist für mich immer noch eine der besten Titelmelodien ever.
Ja, die Bock ist geil.
Alter, das ist, deswegen muss man Magnum nennen.
Aber du hast doch irgendwie, als ich Magnum rezensiert habe, hast du doch irgendwie diese Intro-Sequenz mit dem Hubschrauber genannt, wo dieser Hubschrauber so runterstürzt, in diesem Sinkflug, wo du gesagt hast, es war doch geil damals.
Ja, das hast du genannt, glaube ich, aber ja.
Nee, irgendwie hast du diesen Sinkflug da.
Echt?
Du meintest so, als wenn man es gesehen hat, irgendwie wusste man gleich, wo man das.
Ja, für mich sind es halt echt diese, am Anfang diese paar Töne, sofort, das ist so eine geile Mucke.
Ja, die Mucke ist super.
Ja.
Kennst du noch Rockford, James Garner, die Krimiserie aus den 70ern?
Nee.
Die ist halt auch so total generisch und ist halt eine von diesen Krimisern gewesen. Aber die Mucke von der Intro ist sowas von geil, Alter. Ist so fett. So ein geiler.
Ich habe auch
geile Komposition.
Also es gibt heute immer noch großartige Titelmelodien, aber ich habe das Gefühl, dass das früher irgendwie mehr im Fokus stand.
Mhm. Das stimmt. Na gut, dann bleiben wir gleich in dem Jahrzehnt und auch in einem ähnlichen Genre. Und dann sage ich ein Colt für alle Fälle. Weil.
Ja, Mann.
Für mich ist diese irgendwie Kult. Und Heather Thomas, die durch die Schwingtür kommt,
ja,
und,
auf jeden
und
Fall.
Im Bikini steht, ich sag mal.
Und dieser Monster Truck oder was es ist, also dieses,
da war der,
ist kein richtig. Monster Truck, aber halt diesen, was waren das, wie hießen das Auto?
Du meinst den Pickup?
Das war ja nicht nur ein Pickup, der hatte ja auch diese Riesenräder.
Pickup mit Riesenrädern.
Nee, außerdem war das, glaube ich, noch nicht mal ein Pickup, das war so eine Art Jeep.
Naja, hat so ein Jeep-Pickup von Colt Sievers. Jeder weiß, wie er
aussieht.
Whatever. Wer da nicht weiß, wie der aussieht, den kann ich nicht mehr helfen.
Ja, eben.
Und der Pickup mit den Riesenreifen und Heather Thomas im Bikini. Also, wenn da der 8-jährige Guess-Penis nicht tingelt, dann weiß ich auch nicht. Also, da habe ich zum ersten Mal meine Sexualität entdeckt.
Oh
Gott. Was soll ich euch sagen? Deswegen ein Colt für alle Fälle für mich auf jeden Fall in Erwähnung wert. Er lacht sich gerade zu.
Ey, komm mal jetzt gerade nicht rein. Ich gucke das Intro für Colt für alle Fälle.
Ja.
Mhm.
Auch schön auf eine 4 Stunden VHS-Kassette aufgenommen. Im Loop.
Im Loop.
Pause, Reverse.
Okay, sortieren wir das jetzt nach Jahrzehnten oder wie machen wir das?
Nein, das habe ich jetzt nur gemacht, weil du Magnum genannt hast.
Nee, weil ich habe natürlich noch einige andere 80er-Jahre-Serien.
Das ist meine älteste.
Auf wirklich? Der
Liste. Ja, bei mir kommt nichts mehr aus den 80ern.
Boah, Alter, ich habe da noch einiges.
Naja, dann hau raus.
Pass auf, Golden Girls.
What?
Ja, Mann.
Why?
Mucke, auch da wieder.
Die ist doch sehr harmlos. Thank you for being a
ja,
friend.
Ja, Mann. Geiler Song.
Okay. Ja, beim Kaffeekränzchen bestimmt.
Klar. Außerdem hast du dir Golden Girls mal auf Englisch reingezogen?
Glaube nicht.
Ja, ich habe das nämlich mal gemacht.
Und lustig.
Ja. Die Alte schockt.
Was ich jetzt wissen will, ist natürlich...
Ach, sie sind ja alle alt, aber die älteste.
Die alte, aber
die älteste.
Ja, die kleine, stimmt, die verschrumpelte.
Ja.
Die mit Stallone in Stopp oder meine Mami schießt, der ja, gespielt hat. Die war das.
Ja, nee, das ist auch einfach, das sind so ein paar Serien, die sind einfach, da ist die Musik einfach hart hängen geblieben.
Und eine lebt noch, oder hier, die...
Ja, Betty White natürlich.
Betty White, ja genau. Die
klar.
120 Jahre alt, aber lebt noch. Und jetzt sag mal, thank you for being a friend, ist das der Klingelton, wenn ich anrufe bei dir?
Nee.
Ist er nicht.
Nee, so weit sind wir das auch noch nicht.
Muss man sich ja kämpfen bei ihm, hallo?
Ja, klar.
In 10 Jahren addet er mich bei Instagram überhaupt erstmal als Freund, so bevor ich erstmal einen Klingelton kriege.
Oh, Alter, hör mal auf mit scheiß Instagram. Aber wirklich, du hast sonst keine 80er-Jahre-Serie?
Nee, sonst nicht mehr. Aber ich habe was aus den 90ern.
Mhm.
Der X-Files. Akte X.
Mhm.
Die hatte ich auf jeden Fall gut in den Mut gebracht mit der Melodie und diesen schummerigen Belief-Bildern mit den UFOs und Fox Mulder und den FBI-Ausweisen. Alles sehr dunkel gehalten. Geile Intro.
Ja.
Damals schon und heute immer noch geil. Auch legendäres Theme auf jeden Fall, dieses X-File-Theme.
Ja, das stimmt wohl.
Großartig.
Ah, eben, da ist es halt auch gerade eine Kombination, ne, aus Musik und Bildern.
Ja, Mann. Und wenn du schon diesen Shaun the Sheep-Movie gesehen hast, dass es heute noch 20 Jahre später benutzt wird und dieses nur ganz kurz eingespielt sind und du weißt, okay, es
ist X-Files. Ist sofort eine Marke halt, ne?
Definitiv.
Okay, nenne ich was Aktuelleres. Westworld.
Habe ich am Start.
Und hier bin ich wirklich auch sowohl bei Musik als auch bei Bildern. Ich finde das optisch, visuell ein wahnsinnig geiles Intro.
Das ist beides eine krasse Komposition von beiden, ja.
Ramin Djawadi, der ja auch das Game of Thrones Intro komponiert hat.
To the fullest.
Was übrigens auch nennenswert ist, finde ich. Ist auch ein sehr, sehr gelungenes Intro. Nicht nur wegen der Musik, sondern weil sie es da eben wirklich geil machen, dass sie das Intro Folge für Folge an den Inhalt angepasst haben.
Mhm.
Und da hast du immer schon im Intro so, jetzt kein Foreshadowing, aber du hast halt schon ansatzweise erzählt bekommen, welche Gegenden spielen heute eine Rolle.
Mhm.
Und das halt echt mit einer sensationellen Melodie, die ja nun nicht zuletzt von South Park verarscht wurde, aber da einfach wahnsinnig eingängig ist und der Ohrwurm des Grauens, Alter.
Ja.
Das ist Westworld auch. So eine Ohrwurm-Melodie.
Obwohl einfacher. Also grundsätzlich
ist auch, so. Ja. Einfacher, aber halt bleibt fett im Ohr hängen.
Ja. Fertig?
Ja.
Dann komme ich mit den Simpsons.
Das, ganz ehrlich, die habe ich natürlich auch auf meiner Liste. Ich behaupte, die Simpsons haben das beste Intro der Filmgeschichte.
Alter. Okay, das ist krass.
Hey, weil aber, jetzt überleg mal, die verändern das seit gefühlten 30 Jahren immer wieder und passen das, und es ist immer wieder was Cleveres. Immer
aber die verändern es nur minimal. Also die verändern es ja nicht groß. Also dieses Grundgerüst des Intros mit, wo sie an der Kasse steht, mit Maggie und so und im Auto sitzen, das hat sich ja nicht groß verändert. Das, worauf man hier immer wieder hinausfiebert und womit sie diese Intro nie langweilig gemacht haben, ist ja einmal der Tafelgag von Bart und der Couchgag.
Und
was die mit dem Couchgag teilweise gemacht haben.
Alter. Unglaublich.
Da sind wahnsinnige Sachen sind dabei.
Diese Menschheitsgeschichte einmal von komplett aufgerödelt oder wie sie ja dann auch einmal, das ist noch gar nicht so lange her, das war zum Jubiläum, ne, wie sie dann auch eben die Entstehung der Simpsons, also so diese Couch quasi im Zeitraffer mal kurz die letzten 25 Jahre von der Couch.
Und dann haben sie im Marvel-Style haben sie auch mal so Homer Simpson als Superheld dargestellt, so komplett irgendwie Muskeln.
Sensationell. So. Deswegen, also ich ohne Scheiß, ich behaupte, das ist das beste Intro der Fernsehgeschichte.
Ich find's auch mega.
Natürlich nicht der Filmgeschichte. Ja.
Und was ich auch geil finde, die füllen ja damit teilweise die Episode. Das heißt, wenn die sehen, dass die Story kürzer ist als normalerweise, dann benutzen die ja eine längere Intro.
Ah ja?
Also einen längeren Couchgag, um dann die Episode auf die bestimmte Länge zu bringen. Also,
okay, da habe ich noch nie drauf geachtet.
Das haben die tatsächlich auch gemacht, dass du diese Evolutionsgeschichte, was ja ein sehr langer Couchgag ist, das machen die, wenn die Episode teilweise zu kurz ist.
Okay.
Aber klar, grandios. Simpsons definitiv stark.
Ja.
Und übrigens auch die Halloween-Episoden. Die Halloween-Specials, wo die dann die Namen verändern.
So ja, wie mit den Credits und so. Genau. Ja. Auch am Ende dann, ne?
Genau, auch am Ende. Sehr kreativ.
Ach so, jetzt bin ich ja. Okay, ich nenne The Walking Dead.
Ja, habe ich überlegt, war auf meiner Shortlist.
Zum einen natürlich musikalisch. Auf jeden Fall ein Ding, was auch fies im Ohr bleibt. Mhm. Und was ich da aber genial finde, ist, das ist dann aber eher Staffel und nicht folgenübergreifend, dass sich typografisch, also die Schrift, wird ja auch immer abgefuckter im Laufe der Staffeln. Das heißt, die erzählen halt nicht nur sehr konsequent innerhalb der Serie, dass die Welt immer verrotteter wird, sondern die Schrift wird's auch.
Wird's?
Ist dir nicht aufgefallen?
Nee, ist mir nicht aufgefallen.
Tja, musst du mal gucken.
Die war auch irgendwann so, dass ich dachte, okay.
Am Anfang ist die Schrift noch halbwegs clean, am Ende ist die ziemlich zugewuchert.
Okay, wie krass, ist mir nicht aufgefallen. Und ich halte ja Walking Dead immer noch die Treue, ja? Bin ja immer noch am Start.
Will ich hoffen.
Ja. Machen ja auch nicht alle, sind ja viele abgesprungen.
Ach, ja.
Haben wir mal schon in dieser Episode heute haben wir schon etabliert, dass wir ein bisschen anders ticken als die anderen hier mit Movie 43 und, und Walking Dead noch dabei. Okay, dann komme ich mit einer Serie, die ich sehr mochte, um die Ecke, Mad Men.
Ich war mir so klar, dass du das nennst.
Ja, und die Mad Men Intro, ich meine, die musst du eigentlich mögen, weil die orientiert sich offensichtlich an Saul Bass und seinen Intros von Hitchcock und was er so alles rausgebracht hat. Und die verbeugen sich hier vom Großmeister. Deswegen, das passt für mich super und ist halt mega stylisch und passt halt auch zur Handlung und zur Szenerie.
Mhm.
Großartig.
Ja. Okay, was nennen wir als nächstes? South Park. Ja.
Ja.
Das verändert sich nicht groß im Verlauf der Geschichte. Was ich halt sehr schön finde, ist, dass sie immer noch auch mit dem Warnhinweis einsteigen. Mhm. Mit diesem, was man oftmals eigentlich am Ende von Filmen sieht, dass alle Figuren, die hier erzählt werden, fiktiv sind und so. Und dann schreiben die aber auch dazu, dass die alle synchronisiert werden, but poorly. Und dass aufgrund der, und dass man aufgrund der Sprache, die hier verwendet wird, sich das aber besser nicht angucken sollte.
Okay.
Und das finde ich auch einfach schon so genial. Und die haben das Intro schon auch verändert im Laufe der Staffeln. Aber eben, es hat eine ganze Weile gedauert und es wird auch immer wenig verändert, aber ist grandios.
Interesting.
Nicht zuletzt natürlich wegen Kenny, der dann da auch mitsingt und den einfach kein Mensch versteht. Sich nur anhört wie...
Okay.
Das ist so groß, Alter.
Aber die haben jetzt nicht so wie bei Simpsons so ein Couchcake, was sich dann immer verändert, so von Folge zu Folge, sondern es ist immer gleich.
Ja.
Okay. Da siehst du zu wenig drin in South Park Thema. Dann komme ich um die Ecke mit der Serie Weeds.
Mhm.
Und Weeds hat auch eine sehr coole Intro mit dem Song Little Boxes, wo es darum geht, dass irgendwie alles gleich aussieht in so einer Suburban-Vorstadt und alle mit den gleichen Autos fahren, die gleichen Anzüge tragen, aus den gleichen Häusern rauskommen und parallel du halt immer so Spiegelbilder von den Figuren, die sich da bewegen, vor dir hast.
Mhm.
Und dazu läuft interessanterweise immer dieser Song Little Boxes, der aber später, oder ich weiß nicht, ob von Anfang so war, in jeder Folge von einem anderen Interpreten oder von einer Band irgendwie performt wird.
Ah ja?
Das heißt, du hast zwar den gleichen Song, aber er wird halt gespielt mal von so einer asiatischen Indie-Band, dann von einem Hip-Hop-Bar und dann von einem irgendwie von so einer Jazz, so ein bisschen jazzige Version.
Aber
und
das
so.
Haben die jetzt in der ersten Staffel auch schon gemacht?
Das haben die, glaube ich, in der ersten Staffel schon gemacht. Also jeder Vorspann-Song hört sich anders an als der andere.
Okay, das ist krass.
Und das ist zum Beispiel geil, dass sie immer den Titel nehmen, aber den immer von einem anderen performen lassen.
Das ist ja echt krass.
Ja, das hat mir zum Beispiel auch mal bei Weeds gefallen. Also die Intro an sich ist geil und das mit die Idee mit dem Song ist natürlich auch geil.
Mhm. Okay, ich nenne die Muppet Show.
Ja, habe ich auch. Spektakulär.
Voll geil.
Ja.
Kermit am Anfang immer rumrennt und voll am Hasseln ist, die Leute irgendwie noch zusammen zu trommeln.
Auch so, dass es immer größer wird und so, weißt du. Und dann ja. So dieses, dass die Kamera mal weiter zurückgeht und du siehst diese ganzen Figuren und so. Das ist spektakulär.
Ja, ist ja. Grandios und auch da musikalisch natürlich geil. Also,
ja.
Passt alles.
Und endet mit den... mit Lee und Guest der Muppet Show, mit Statler und Waldorf am Ende, mit einem Spruch, der immer sich verändert von Folge zu Folge.
Mhm.
Guter Übergang dann in die Folge, finde ich gut. Cool. Dann komme ich mit House of Cards.
Echt?
Großartige Intro. Mega Theme. Wie Washington dann so in diese Dunkelheit getaucht wird, weil du hast ja diese sonnenfluteten Bilder und dann im Laufe des Vorspanns fällt ja immer dieser Schatten dann so über diese in diese Bilder rein und es wird dann so geht halt so in diesen Übergang zur Nacht.
Ja.
So praktisch hier wird die dunkle Seite der Politik gezeigt. Und das fand ich auch immer richtig geil. Und ich mag auch die Titelmusik von House of Cards, die er so unterschwellig sich so unter die Haut brennt. Großer Fan von. Fand ich richtig gut.
Abgefahren. Es wäre bei mir jetzt nicht groß.
Also, echt, ja?
Ja, ich fand das jetzt nicht besonders spektakulär.
Ich finde, dass der Vorspann richtig die Serie widerspiegelt, weil die so, also diese Dunkelheit, die so einkehrt und die Musik halt, ich finde das geil. Ich finde, das spiegelt halt die Charaktere von House of Cards richtig gut rüber. Hm. Richtig gut wieder.
Okay.
Bin ich Fan von.
Gut, ich nenne Alf.
Was? Alter.
Ey, auch da wieder einfach, weil es so ein Relikt ist und bei mir einfach hängen geblieben ist, weil so die Musik, ganz ehrlich, du brauchst ja nur die ersten paar Töne hören und bist sofort da.
Das auf jeden Fall, aber es ist so billig, Alter.
Alter, ich garantiere dir, dass du es, ja, natürlich ist es billig.
Mhm.
Aber ich garantiere dir, wenn du in 10 Jahren die ersten 2 Töne von House of Cards hörst, weißt du nicht mehr, was es ist.
Auf jeden Fall weiß ich das.
Ich
mach ein Battle mit dir.
Mhm.
Kenner Titelmelodien am ersten Klang.
Ja, weil du das bei Studio Themes schon bewiesen hast, wie gut du bei sowas bist.
Da merke ich es mir ja nicht.
Mhm.
Wie soll ich mir denn Studio Themes merken, wenn ich in der Zeit in der Küche bin und Salzstangen hole? Aber zum Vorspann bin ich schon wieder zurück.
Mhm.
Okay, dann nenne ich True Blood. Eine Vampirserie.
Hast du die geguckt?
Eine Staffel habe ich geguckt.
Mhm.
Hab sie nicht weitergeguckt, aber mein Highlight bei der ganzen Serie ist der Vorspann. Den fand ich großartig.
Ja, habe ich von vielen schon gehört, dass das ein geiles Intro sein soll.
Da war eine geile Intro. Der Vorspann hat so geil was hergemacht. Die Serie selber.
Aber was passiert denn da, dass das so grandios ist?
die ist halt düster, der Song ist irgendwie geil, der da gespielt wird und so und irgendwie.
Aber immer das gleiche Intro?
Ja, das ist, glaube ich, immer die gleiche Intro. Aber die ist fett. Die ist hängen geblieben und da dachte ich schon so, pff, irgendwie ist die geil. Ich habe nie diese True Blood Intro vergessen. Das war auch mitunter eine, wo ich gesagt habe, eigentlich wäre es mal geil, so eine Loskategorie zu machen mit den besten Los-Intros, weil das sind eine Serie, die ich selber zwar nicht weiter geguckt habe, aber wo die Intro hängen geblieben ist. Und da müsste man mal ein paar aufzählen.
Da habe ich jetzt nämlich auch eine. iZombie.
Ah ja.
Weil an sich kein Highlight, die Serie, eine ganz geile Prämisse, aber das Intro ist halt im Comic-Stil und zelebriert auch die Vorlage des Comics. Und das leider auch mit einem ziemlichen Ohrwurm-Song. Und ja, als Comic-Fan natürlich grandios.
Habe ich auch nur eine halbe Folge gesehen. Dachte so, ich guck mal hier rein und dann dachte ich so, boah, nee.
Und Intro fandst du nicht geil?
Ich kann mich null erinnern an die Intro. Ich weiß nicht mehr, was da ging.
So viel dazu.
Ja, muss mir gefallen, Freundchen. Du kommst ja mit House of Cards, wo ich alle Staffeln gesehen habe, jede Folge so. Dass ich die erkenne, ist schon ein Unterschied als mit iZombie, wo ich eine halbe Folge gesehen habe.
Ja, okay. Wie also, du meinst.
Six Feet Under. Sehr geschätzte, geliebte Serie von mir.
Ja.
Startet mit so einem ganz schrillen Ping und hat so immer wieder so einen kreischenden Ton irgendwie in diesem Theme. Läuft aber parallel zum Beispiel zu so einem drehenden Rad von so einer Bahre, wo eine Leiche praktisch so drauf transportiert wird. Und dann so siehst du, und in diesem Moment, wenn sich das Rad so dreht, hast du so bestimmte Sounds, die so über die Bilder gelegt worden sind. Und der Score ist von Thomas Newman. Und Thomas Newman hat zum Beispiel den Score von Shawshank Redemption und so gemacht, also von großen Hollywood-Filmen. Ich glaube, American Beauty ist auch von ihm.
Okay.
Also ist definitiv ein namhafter Typ. Und der hat von Six Feet Under auch die Intro gemacht und die Melodie. Und da ist auch eine Komposition zwischen Bildern und Sound. Das ist großartig. Fand ich toll.
Ja, das war bei Nip/Tuck doch auch so ein Ding, ne?
Ja, ähnlich. Stimmt.
Dass du da so einzelne Versatzstücke hattest mit diesen Puppen, ne? Die hatten ja auch diese...
Ja, auf jeden Fall. Siehst du, Nip/Tuck hätte man auch erzählen können.
Ja.
Fand ich auch gut damals.
Six
Feet Under von mir.
Okay. Dann nenne ich eine Serie, über die ich hier schon gesprochen habe. Super Jail. Völlig durchgeknallte Serie, aber auch hier das Intro immer wieder anders. Weil es geht am Anfang ja immer drum, dass dieser eine Typ, der immer wieder ausbricht, halt eingecashed wird. Der versteckt sich immer irgendwo anders und dann taucht immer wieder dieser Roboter auf, der irgendwo aus der Wand rauskommt und ihn dann schnappt. Und dann beginnt im Grunde erst das Intro, weil dann fliegt der Roboter mit ihm Richtung Vulkaninsel, wo Superjail ist. Und da fliegen die dann auch immer wieder an anderen Sachen vorbei. Das heißt, das Intro ist jedes Mal eigentlich komplett anders.
Interessant.
Ja,
das finde ich zum Beispiel auch cool, wenn die Intro dann variiert von Folge zu Folge.
Ja, eben, gibt's ja ein paar Serien, ne? Haben wir jetzt schon festgestellt.
Ich hab's bei der Lustigung schon erwähnt, dass ich ein Fan bin, wenn irgendwie ganz kurz der Serientitel so reingeknallt wird und dann sofort irgendwie in die Serie umgeleitet wird, wie zum Beispiel bei Barry. Deswegen nenne ich an der Stelle auch Barry. Oder zum Beispiel auch bei Legion, das ist der Fall. Dass ganz kurz irgendwie du dieses Legion siehst und zwar in verschiedenen Facetten oder Formen oder so oder in verschiedenen Artwork.
Eigentlich schwierig, das Intro zu nennen. Ne?
Ja, es ist keine richtige Intro, aber es ist irgendwie, ich finde es
eigentlich nur so eine Title Card.
Aber es ist mega geil.
Ja, ja.
Also klar. Ich mag das total so, um dich so in die Serie reinzuschmeißen. Und deswegen würde ich diese beiden Serien hier auch nennen. Oder Barry kommt ja kurz dieser Soul-Funk-Song so ganz kurz irgendwie so ein paar Takte rein und dann ist es ja wieder weg. Da kommt ja cool dieses da, so dieses, so ein bisschen so ein Soul-Ding aus den 70ern. Und
echt, war es jedes Mal so?
Ja, ganz kurz.
Okay. Ja, ist bei mir auch nicht groß hängen geblieben, aber ich find's auch cool, wenn's so kurz gehalten ist.
Genau, nach 5 Sekunden bist du dann direkt in der Handlung.
Ja. Okay, ich nenne Pinky and the Brain.
Okay.
Du Kiss.
Ich weiß nicht mehr.
Alter, allein
ist
die...
Ist nicht mehr hängen geblieben.
Die Mucke, echt?
Her. Ja, ist ewig her. Das weiß ich echt nicht mehr.
Pinky and the Brain. Dun, 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 dun.
Schön gesungen.
Dun, 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 dun. Das kennst du doch, Alter.
Ja, doch, an die Melodie kann ich mich noch erinnern. Aber ja, im Intro. Tom und Jerry, allerdings.
Steht bei mir auch drauf.
Ach, steht bei dir auch drauf. Entschuldigung, ja, wollte ich nicht wegnehmen.
Nee, ist alles gut. Deswegen, also, aber siehst du, das sind halt alles, das sind halt Serien, die wirklich ausschließlich aufgrund, auch Ren und Stimpy so, die funktionieren ausschließlich aufgrund der Musik.
Mhm. Vielen Dank für die Blumen. Natürlich auch ein großartiger Song von Udo Jürgens, muss man an der Stelle mal sagen.
Ach so, der ist großartig, aber Thank You for Being a Friend nicht.
Nein, das sind Welten dazwischen. So wie wenn du jetzt hier Money Boy mit Elvis Presley vergleichst, Alter.
Alter, also, chill doch. Also. Oh Gott.
Gut, dann sage ich an der Stelle American Horror Story.
Ja, nie gesehen.
Großartige Intro, Anthologieserie, deswegen von Staffel zu Staffel auch die Intro mal angepasst und immer mit einem verschiedenen Thema. Du erkennst zwar, dass American Horror Story ist, weil du siehst wirklich creepige Sachen, die sich dazu tragen. Und ich habe ja schon erwähnt, dass bei der Staffel Kalt, die ich in der Support-Episode rezensiert habe, da geht es um Politik. Mhm. Deswegen haben wir da bei der Intro zum Beispiel so eine Marschmusik am Anfang, weißt du, die dann so.
Das waren die Trommeln, ja?
Das waren die Militärtrommeln, richtig.
Achso, du kannst ja das R nicht rollen, ne? Naja, da war was. Es klang halt eher nach so Papier zerreißen als nach Trommeln.
Ja, ich werde manchmal nachts wach und pinkel auf dem PC oder so.
Das sage ich nur dazu.
Okay.
Ja, also ich fand es großartig sogar.
Machen wir mal die Trommel.
I haven't seen acting like that in a very long time.
Sehr schön, ey. Ach Gott.
Bin ich der Michael Winslow, der Podcaster?
Mindestens.
Klappt gut, oder?
Ja. Was war das jetzt? Eine Trompete.
Es war eine Autotür. Es kommt mir nicht so vor, als würdest du mit mir lachen, sondern mehr über mich. Ich kann mich täuschen. Mm. Ja, und American Horror Story, ich wollte nur sagen, dass durch diese Marschtrommeln wirst du halt in dieses politische Thema halt mehr eingeläutet. Also das heißt, die Bilder und der Sound ist so ein bisschen angepasst an die Staffeln. Das finde ich groß. Und es ist wirklich creepy. Also es ist wirklich eine sehr, sehr creepige Intro.
Okay.
Die bringt dich gut in den Mut.
Dann nenne ich mal The Big Bang Theory.
Okay.
Weil ich
null Plan. Habe ich ja nie verfolgt, irgendwie ein, zwei Folgen gesehen und deswegen keine Ahnung, wie die Intro da ist.
Ja, da wird halt mal kurz die Weltgeschichte im Zeitraffer sowohl visuell als auch über den Song, der eingespielt wird, erzählt. Mhm. Echt, du kennst den Song nicht? Also ich kann den kann ich jetzt leider nicht nachsingen, weil die wirklich schnell singen. Mhm. Aber das ist echt clever.
Weil die wirklich schnell singen, okay.
Naja.
Na gut. Dann rede ich natürlich über Dexter.
Natürlich.
Die übrigens eine neue Staffel kriegt. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich fand das Ende so verkackt. Deswegen bin ich gespannt, ob die das mal wieder ein bisschen jetzt reparieren mit der Nachzügler-Staffel. Und Dexter hat eine sehr, sehr großartige Intro. Das ist eine coole Musik und da ist so eine Geige, die sich so durchzieht durch die Intro, die ich auch immer wieder in anderen Scores gehört habe. Mhm. Wo ich in anderen Scores immer dachte, so von irgendwelchen Filmen, wo ich dachte, Alter, okay, das ist Dexter. Das ist so Dexter-Style, so der Score und so. Das war für mich immer so Dexter. Und dann haben sie diese Szene, wo er diese Mücke kaputt schlägt und wo sie halt so eine Nahaufnahme irgendwie zeigen, wie er so eine Zitrone aufschneidet und alles ändert so ein bisschen an diesen Serienkiller-Moves oder Sachen, die er halt im Laufe der Serie macht hat mit menschlichen Körpern und Fasern so. Mhm. Wo die halt nur zeigen, wie er sich gerade irgendwie Socken anzieht und so. Und du siehst halt später in der Serie, wie du das halt übertragen kannst auf andere Sachen, die er da macht. Und Dexter fand ich auch eine sehr gute Intro.
Okay. Ja, auch leider nie gesehen. Ne?
Mega Serie. Also bis zur vierten Staffel. Fünfte, sechste, leider sehr stark abfallend, aber die ersten vier Staffeln sind mega gut. Okay. Hab ich weggesuchtet.
Ich glaube, jetzt habe ich nur noch Serien, die ich aufgrund der Musik halt irgendwie eingänglich finde.
Ja, ist okay. Ich habe eh nur eine, die andere ist so ein bisschen Honorable Mention oder so, oder falls du mir irgendwas wegnimmst, aber ansonsten offiziell hätte ich auch nur eine.
Dann nenne ich mal The Fresh Prince of Bel-Air.
Natürlich ein legendärer Song, ja.
Das ist dann wieder ein legendärer Song.
Ja, das ist auf jeden Fall ein legendärer Song. Aber willst du mir sagen,
deine Maßstäbe?
Bel Air ist gleiche Liga wie Thank You for Being a Friend? Bei Your Home to Bel Air bouncen meine Homies. Mhm. Bei Thank You for Being a Friend ist eher so wie Rhinestone Cowboy bei High School High.
Okay. Ja, aber also fand ich insofern, also nicht nur, weil es ein eingängiger Song ist, sondern es war ja schon auch ansatzweise clever, weil halt mal kurz die Prämisse erklärt wurde. Mhm.
Aber die Kombination mit dem Song und der Intro ist schon allgemein nicht schlecht, so dieses knallbunte, bisschen Graffiti-Style, so weißt du, 90er und so Hip-Hop-Thema, also passt auch so.
Ja, klar.
Okay, dann, na gut, dann erwähne ich mal meine Klammer-Serie und bring Orange is the New Black.
Mhm.
Natürlich auch von den Weeds-Machern, die ja schon die kreative Weeds-Intro gebracht haben. Und hier zeigen die halt wahre Häftlinge und immer nur so im Ausschnitt, entweder so das Piercing oder irgendwie, also ein Teil des Gesichtes, aber nie irgendwie komplett. Und dazu läuft dieser gute Song von Regina Spektor.
Mhm.
The Animals, The Animals.
Ja, siehst du, den Song finde ich wiederum eher nervig, aber ich mag das Intro auch.
Ne, ich mag den Song von ihr auch und ich mag sie auch als Sängerin, deswegen hat mir das gut gefallen.
Ja gut, da bin ich nicht so ganz bei dir.
Till the Cage is Full, passenderweise. Also der Text passt auch gut.
Ja, dann nenne ich Scrubs.
Scrubs, okay.
Weil auch in meinen Augen ein schöner Song.
Ja, kann man machen. Die wird ja auch dann kürzer im Laufe der Staffeln, haben wir ja neulich erwähnt. So, dann komme ich jetzt zu meiner absoluten Lieblingsintro, die ich wirklich sehr, sehr mag und die habe ich mir jetzt aufgehoben. Das ist eine Serie, die du nicht gesehen hast. Es ist die Serie Masters of Sex.
Doch, habe ich eine Staffel von gesehen.
Eine Staffel hast du gesehen, ja. Stimmt, da war das, ja.
Jetzt siehst du, und ich wüsste noch nicht mal, was da für ein Intro war.
Michael Sheen, das ist so eine geile Intro, weil...
Was ist da? Was passiert da?
Er spielt ja diesen Sex-Professor, der diese Forschung macht am weiblichen und männlichen Körper und der so für seine Zeit damals, für die 60er, die ja total konservativ sind, da so Forschung betreibt, die halt damals nicht gern gesehen worden sind. Und du hast eine Intro, wo so sexuelle Anspielungen gemacht werden. Also entweder so ein Zug, der in den Tunnel fährt oder so ganz billig wie bei Hitchcock oder halt auch so andere Synonyme, so eine Sektflasche, die halt irgendwie gerade aufgeht, wo der Sekt halt so rauspoppt und so. Das hast du in so einer Collage bei der Intro zusammengestellt, die so geil zusammenpasst und die so geil von einem Bild in das andere fällt und wo nicht einmal irgendwie, wo es nicht einmal irgendwie explizit wird, aber du anhand von alltäglichen Gegenständen halt ständig dieses Sexthema mit drin hast. Super geil gemacht. Und
das ist dein Lieblingsintro.
Die mag ich sehr. Das war für mich immer ein Intro, wo ich gesagt habe, Alter, wie geil ist das denn? Das Thema so zusammenzufassen, ohne das Thema zu erwähnen. Ja.
Okay.
Mag ich sehr. Masters of Sex.
Gut. Dann nenne ich jetzt vielleicht noch zwei, drei.
Dann hau mal raus, ich bin fertig.
Aufgrund der Musik auf jeden Fall auch Family Guy und Seinfeld.
Mhm.
Und Cheers.
Ja, siehst du, Cheers ist gut.
Weil ich glaube auch zu wissen, oder irgendwo meine ich das mal gelesen zu haben, dass das der Intro-Song ist, der irgendwie am längsten in den Charts war.
So. Echt, ja?
Ja, ja. Der war irgendwie, in irgendeiner Form war der krass erfolgreich, also auch was dann eben so Plattenverkäufe und sowas angeht.
Mhm.
Und das ist mal ein eingängiger Song.
Was bei Cheers ja das Besondere war, da gab es nämlich auch Proteste von einer Produktionsfirma, weil die Serienmacher, beziehungsweise die Macher des Intros, sind erstmal auf Ablehnung gestoßen. Weil die Produktionsfirma nämlich meinte, was ist denn das hier für eine Intro? Man sieht die Schauspieler nicht.
Mhm.
Man sieht keine wahren Figuren. Die zeigt dir irgendwelche Bilder von irgendwelchen 30er-Jahren, ja. Von irgendwelchen 30er-Jahren Bars. Keiner weiß, wer hier mitspielt. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Und die haben sich dann durchgesetzt und haben dann diese Intro, wo sie ja irgendwie diese Retro-Bilder gezeigt haben mit dieser eingängigen Cheers-Melodie. Kein Schauspieler war zu sehen.
Ja.
Und das mussten die erstmal durchboxen. Das stieß erstmal auf Ablehnung.
Aber ist genial.
Mega gut. Ja. Ja, siehste. Ja. Wär's mir eingefallen, hätte ich Cheers auch genommen. Das ist eine gute Nennung.
Und ich finde auch so, tatsächlich sowas wie Sex in the City oder Community sind halt Songs, die einfach hängen bleiben.
Ja, Song ist geil. Also zumindest von Community.
Und dann müssen wir eigentlich auch noch eine schrecklich nette Familie nennen.
Habe ich auch überlegt. Aber ist irgendwie, also nicht, ist nicht wirklich.
Bist du zu cool für, ja?
Naja, ist halt so, wie unterscheidet sich eine schrecklich nette Familie von diesen anderen 50 Sitcoms, die da, also jetzt nicht die Serie, die ist geil. Aber die anderen Intros, das ist doch sehr generisch.
Ja, aber der Song, Alter, Horse and Carriage, Mann.
Ja, der Song ist legendär.
Ja, siehst du, das meine ich doch.
Gut, okay.
Das ist ja, jetzt das nur wegen ich sag ja eben, bei den Intros geht's ausschließlich, ansonsten ist das Intro wirklich klar. Du siehst die Charaktere in irgendwelchen Standardsituationen. Eben. Super billig. Aber Alter, der Song.
Ja, der Song ist geil.
Eben.
Kommt jetzt I'll Be There.
I'll Be There?
I'll Be There for You.
Warum?
Naja, weil du gerade die Songs erwähnst. Ich dachte, der kommt jetzt auch.
I'll be there for you. Und das wäre welches Intro?
Oh ja, weiß ich nicht. Es ist Friends.
Ach so.
Dieser wird dich in Grund und Boden treten.
Ja, der hättest du das mal anders gesungen, hätte ich das vielleicht auch erkannt, Alter.
Also, na, dass du den Titel schon nicht erkennst, dass ich überhaupt singen muss, ist schon skandalös genug.
Mhm.
Das war schon so.
Hell, I like you. You can come over to my house and fuck my sister.
Das dachte ich da, wo du mich so angeguckt hast.
Ja, das ist klar. Gut, ich nenne noch einen, dann bin ich auch wirklich durch. Parks and Recreation.
Mhm.
Weil auch da halt eine schöne Kombination aus Bildern und Musik. Und also diese harmlosen Bilder hat von dieser völlig fiktiven Einöde Stadt.
Mhm.
Finde ich grandios.
Ähnlich wie The Office, Scranton. Aber halt auch, also das ist auch so eine eingängige Intro. So. Ich habe halt so ein paar Serien, wo ich halt sofort natürlich im Mut der Serie bin.
Mhm.
Aber die ich hier irgendwie nicht nennen wollte, weil es irgendwie zu unspektakulär ist unterm Strich.
Das stand aber nicht drauf, dass es spektakulär ist.
Nee, ich weiß ja, das ist ja mein eigener Anspruch. Irgendwie finde ich, dass die Intro für sich, dass man jemanden sagt, so pass auf, guck dir mal die Intro an und die sagen, okay, ist geil. Ohne jetzt dieses Feel von der Serie zu haben. Und wenn ich The Office jemand vorstelle, sagt er sich ja.
Klar, und ich würde natürlich auch niemandem, der die Serie nicht damals irgendwie hoch und runter geguckt hat, sagen, guck dir das Intro von Alf an. Sehr klar. Aber wenn du damit
beim Joggen einfach auf dem iPad so ist Alf Steam haben.
Aber wenn du das halt echt oft geguckt hast, so, dann wie gesagt, dann reichen da ein paar Töne und es geht halt so ein Flashback los.
Ja. Ja, cool. Ich meine, wir hatten ja ursprünglich die Idee, da vielleicht die Themes einzuspielen. Das haben wir nicht gemacht, haben gesagt, okay, wir reden nur drüber und dafür war es, glaube ich, trotzdem unterhaltsam. Ich denke jetzt an den hier.
I smell like Daniel Craig looking at an ocean.
Und I smell like Daniel Craig und Lee zieht jetzt ein neues Los für die nächste Losbesprechung.
Es ist soweit, ich zieh mal wieder ein Los.
Dann hau mal raus, was wir nächstes Mal besprechen.
So. Geil, klebt. Oh, das ist von mir. Und das ist ein relativ kurzes Ding, weil es geht nur um einen Film. Und zwar den überbewertetsten Film aus der IMDb Top 250.
Ah.
Also ein ganz subjektives Ding auch wieder. Wir erzählen euch also das nächste Mal, wenn wir über ein Losthema sprechen, spricht jeder von dem Film, den er da maßlos überbewertet und völlig fehl am Platz findet.
Jetzt elaborate. Möchtest du hier eine Rezension von dem Film oder wie soll das ablaufen? Das nicht.
Reicht eigentlich eine Nennung. Sollen wir noch ein zweites losziehen oder was?
Das ist auf jeden Fall ein sehr kurzes Losthema,
finde ich. Ja, und es ist also wir hatten bei den Losthemen ja keinerlei Vorgaben, wie ausführlich das dann sein muss.
Nein, aber wir nehmen ja ein Losthema auch mal gerne, um die Episode ein bisschen zu füllen. Das hätten wir ja
mittlerweile. Das war nicht immer so. Das war eins der ersten Lose, die ich aufgeschrieben habe.
Okay.
Das ist richtig alt. Quasi 2 Jahre alt. Noch älter.
Ja, wir machen das. Obwohl ich überlege gerade von mir aus, der Vorschlag gerade war nicht schlecht.
Den zu rezensieren noch?
Nein, zweites Los zu machen.
Ach so, ja, können wir gerne machen. Ja,
lass uns ein Doppel.
Lass uns noch ein zweites, pass auf.
Komm, mach noch eins.
So. Dann haben wir hier, oh, Alter, wer klebt die denn immer zusammen, ey?
Das ist nicht zusammengeklebt, das sind diese Klebedinger.
Das sind diese Post-its, ja.
Die Post-its.
Okay. Oh, fuck, Alter, das ist nicht meine Schrift. Da ist ein Smiley mit drauf. So, Filme mit tollen Tieren als Hauptdarsteller. In Klammern, von mir aus auch Serien. Kannst du erkennen, wer das verfasst hat? Offenbar nicht.
Doch, ich kenne die Handschrift. Das ist von Nora.
Das ist Nora?
Das ist Noras Los.
Okay.
Die war auch vor Ewigkeiten hier. Filme mit tollen Tieren als
Hauptdarsteller.
Als Hauptdarsteller.
Hauptdarsteller wohlgemerkt.
Als Hauptdarsteller.
Ja. Kommt ja immer gut an, wenn wir über Tiere Tiere als Hauptdarsteller sprechen, haben wir neulich schon festgestellt.
Aber hatten wir nicht so ein Thema schon? Was ähnliches? War da nicht was mit Tieren?
War da nicht was mit Tieren?
Doch, da war so ein Ding, was du auch sehr unspektakulär fandest. Da hatten wir hatten irgendein Tierlos-Thema, aber ich guck jetzt, mal.
Wie du mir gleich wieder was unterstellst. Ich habe doch nicht gesagt, dass das unspektakulär ist. Ich habe nur gesagt, dass das bei dem einen oder anderen unserer Hörer oder Kollegen nicht uneingeschränkt gut ankommt, wenn wir uns auf Tiere in Filmen konzentrieren.
Kommt doch der Genre an. Vielleicht haben wir den einen Zoo-Fetischisten. Mhm. Dem gefällt das.
Ja, ja, ich finde das nicht schlecht.
Ja.
Aber das heißt, wir sprechen da auch nur, also wir zählen dann wohl ein paar Filme auf, in denen Tiere die Hauptdarsteller sind. Habe ich es richtig verstanden, ne?
Genau, aber wie würdest du es definieren, Hauptdarsteller als Film?
Nein, Schweinchen namens Babe.
Okay, Also es, Toto in Zauberer von Oz wäre jetzt nicht der Hauptdarsteller.
Nein.
Na ja, gut. Okay, ein paar würden mir anfallen, definitiv.
Ja, du hattest ja neulich einen. Ich glaube, der würde auch durchgehen.
Ja.
Oder?
Hachi meinst du?
Ja.
Ja, ja, definitiv. Da gibt es ein paar, die kann man hier nennen. Ja, und dann machen wir mal eine, das ist auf jeden Fall eine Premiere hier bei den Banausen. Dann machen wir eine Episode, machen wir zwei Lose. Vielleicht fangen wir mit einem an am Anfang. Bringen dann ein paar Filmrezensionen und machen am Ende noch eins.
Können wir gerne machen.
Das sprechen wir noch, aber dann haben wir noch ein bisschen Plan. Danke, Nora, für dieses Los.
Nach 2 Jahren dann doch nochmal eine Premiere. Mensch.
Nach 2 Jahren nochmal? Wir haben ja immer wieder, haben wir wirklich Premiere, ja, weil wir uns irgendeine Scheiße einfallen lassen. Unser Bewegt mit Banausen Bash war ja auch eine Premiere.
Ja. Richtig.
Cool. Aber haben wir hier so ein paar Retro-Lose gezogen hier aus den ersten Wochen.
Richtig alt. Siehst du, aber das war vielleicht gar nicht schlecht, die alle erstmal abzuarbeiten. So viele sind es nicht mehr.
Ja, wie viel haben wir denn da noch drin?
5.
5 Lose haben wir noch drin.
Mhm.
Und wir haben ja beschlossen, wir haben ja auch bei Patreon haben wir ja und bei Steady haben wir einen Aufruf gestartet, dass die Leute da mal ein paar Losthemen reinschmeißen sollen, die wir eventuell so als Anregung nehmen.
Mhm.
Da haben wir gesagt, da halten wir uns erstmal zurück, arbeiten die alten Lose ab. Und dann werden wir uns da mal auch ein paar in den Lostopf buxieren.
Ja, machen wir.
Der Post ist immer noch aktuell. Falls euch zwischendurch mal was einfällt, was man da bringen kann, immer gerne in das Posting rein und könnt ihr noch hinzufügen an alle Supporter.
Mhm.
Apropos Supporter.
Ja.
Ihr könnt uns bezahlen, wenn ihr wollt.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie ein Aufruf an die Supporter.
Nee, das war kein Aufruf an die Supporter, das waren die Leute, die keine Supporter sind.
So falls ihr noch keine Supporter seid,
was ist los mit
dürft
euch?
Ihr das gerne werden.
Arschlöcher.
Alter, jetzt mal Randale.
Wir delivern hier, bringen hier 2 Losthemen pro Episode, machen Filme, machen dies, machen das, ja. Und nichts kommt da von euch.
Ja, also nichts stimmt natürlich nicht, aber das ist trotzdem ein guter Aufruf. Gerne weitersagen.
Ja, gerne weiter sagen.
Alle, die es noch nicht machen oder da Bock drauf haben, ihr dürft uns unterstützen auf Patreon und Steady.
Ihr dürft.
Geht mit 3 Euro los.
Und hört mit 15 Euro auf.
Ach, nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
Nee, es sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Es gibt, so viel kann man verraten. Es gibt welche, die haben sich nicht nur bei diesen 15 festgesetzt, sondern die geben mehr. Die sagen
freiwillig mehr.
Uns lobe ich mir. Ist auch 200 Euro wert, was ihr im Monat so macht.
Ja, da sind wir noch nicht.
Nee, da sind wir recht, die gibt's nicht.
Einzelpersonen 200 Euro zahlen, aber ja, gerne her damit.
Das war utopisch. Ja, uns hören halt nicht die Millionäre, uns hört die Arbeiterklasse. Wir sind halt so.
Genau, wir sind der Blue-Collar-Podcast hier.
Wir sind der Blue-Collar-Podcast, wir sind die Local Heroes.
Echt nicht.
Klar, du siehst doch die Leute hier, Trucker, Dave und
der gute Trucker, Dave.
Alles hier so hemdsärmelige Arbeiter. Nicht hier so eine komischen Wolfgang L. Schmidt-Professoren, so, die halt irgendwie in ihrem Sessel sitzen und Wein trinken.
Ja, genau.
Die können uns mal.
Wir gehören ja auch quasi zur Arbeiterklasse hier als DJ und Schauspieler.
Absolut.
Und Handwerk vom Feinsten.
Wir sind auch Handwerker. Handwerker, Künstler. Künstler sind ja auch eher so armselige Typen.
Ja, ja, eben.
Die eher so auf dem Marktplatz so
armselig gleich
rumhasseln. Ja, das sind ja jetzt nicht die.
Arm ist ja noch nicht gleich armselig, aber gut.
Ja, beides halt.
Ah, na danke.
Ich zähle mich auch damit runter.
Ja.
Aber vielleicht geht's ja jetzt langsam wieder bergauf mit dem Job, also.
Ja, eben, was ist denn da? Alter, du nimmst hier meine Wohnung auseinander, oder?
Nee, ich mach's jetzt mal zu, dass ich nicht wieder gegenknalle hier.
Okay. Aber sag mal, jobmäßig, also fürs Ende, meintest du ja schon, Ende des Jahres hast du schon Sachen auf dem Plan?
Na, nicht nur Ende des Jahres. Es geht so, im Oktober geht's langsam los mit den Hochzeiten, mit den Veranstaltungen insofern. Aber was die Clubs angeht, da ist noch nichts raus, also.
Clubs immer noch nicht?
Nee, Clubs haben noch zu.
Alter.
Also mittlerweile natürlich so die Leute, die so in diesen Beach-Bars auflegen und auf irgendwelchen Open-Air-Veranstaltungen, da geht es so ein bisschen los. Aber ich war ja primär in Indoor unterwegs und da geht noch nichts.
Hm. Schade.
Ja.
Na gut, ihr könnt Gäste also auch für eure Hochzeit buchen.
Ja. Ich mache auch einen eigenen PayPal-Account, falls ich jetzt so viel Mitleid hier erregt habe, dass die Leute mir auch sowas spenden würden, ohne dass ich irgendwie einen Podcast mache. Also gerne auch privat irgendwie Fofi oder so rüberwachsen lassen. Das würde mir sehr helfen und dann hätte ich mal eine warme Mahlzeit wieder am Start. Das würde mich sehr freuen, weil ich ernähre mich tatsächlich nur von eingelegten Gurken und von den Tomaten, die ich selber auf dem Balkon pflanze. Weder mag ich Tomaten, noch habe ich einen Balkon. Was für ein schlechtes
Beispiel. Aber wirklich. Außerdem müssen da erstmal mit dem Säbel die Tauben verscheucht werden.
Richtig, der Plastiksäbel. Das
da war ja was.
Was hast du dir gemerkt?
Ja. Der ist hängen geblieben.
Ja.
Und die Trommel.
Und die Tauben so.
Disappointment is what we're here for.
Schwer unbeeindruckt.
Steht vor dem Fenster und guckt mich blöd an. Ja, haben wir noch was ansonsten?
Nee, ich glaube, wir sind durch.
Es ist Freitag, übermorgen findet das Halbfinale statt von unserem Bewegtbahn aus dem Bash.
Oh ja.
Da nochmal viel Spaß, unbedingt einschalten. Es wird spannend, die letzten vier kämpfen um den Einzug ins Finale.
Mhm.
Und wir haben es ja so gestaltet, dass die Quizze dann auch länger werden verhältnismäßig. Dass wir ein paar mehr Runden haben und nicht, dass da, also nicht, dass die jetzt so schnell abgehandelt werden wie in der Vorrunde, wenn die schon so weit kommen. Die müssen dann schon ein bisschen länger kämpfen und sich länger die Zähne ausbeißen an unseren Fragen als die Vorrunden.
Das Finale wird dann so ein 10-Stunden-Epos.
Korrekt. Das Finale wird so ein 10-Stunden-Live-Ding. Und wir wissen ja schon, wer im Finale ist.
Eieiei. Ja, die müssen dann durch.
Ich bin gespannt, wie das mit den Tipps weiterläuft. Weil die Leute haben schon fleißig mitgevotet bei der Vorrunde letzte Woche. Wer eventuell weiterkommt, wer nicht weiterkommt. Und da haben einige sehr, sehr gut getippt.
Ja, ist es dann doch so berechenbar gewesen?
Also erstmal haben alle, die auch mitgemacht haben, mitgetippt. Die haben es nicht verstanden, obwohl ich vorher reingeschrieben habe, diejenigen können sich hier den Tipp sparen, weil das die mittippen, sind natürlich alle, die da die nicht involviert waren.
Ja.
So, natürlich wieder alle, Alessandro hier, Hakan, alle wieder fleißig rumgedrückt, so Hoffi und so, und Otto war denen scheißegal. Dann Hakan, ganz miese Art, hat er seine Frau vorgeschickt, weil Hakan ist natürlich involviert, er weiß natürlich auch durch den anderen, wer ist denn weiter, wer ist rausgeflogen, so.
Ja, ja, klar.
Der fragt uns noch so, ja, wer ist denn weitergekommen und so. Da schickt er seine Frau vor, die dann natürlich die meisten richtigen hat. Ich glaube, einen hat es irgendwie daneben gehauen, wo er wahrscheinlich selber nicht wusste, wer ist jetzt weiter von denen. Richtig miese Nummer, wenn ich natürlich gecheckt habe, okay, warte mal, das ist doch die Frau von Hakan. Also er versucht alle Tricks, Alter.
Tja, nicht mit dem Guess.
Nee, der hat sich auch bei dem Punktejäger, bei dem ersten Punktejäger-Battle, was wir offiziell gemacht haben, hat sich auch mit einem zweiten Namen da eingeloggt.
Siehste?
Das ist eine richtig miese Ratte.
Siehste, und als ich noch meinte, als wir das Ding aufgestellt haben und ich diese Möglichkeit in den Raum geworfen habe, meintest du noch, nee, also da, hallo, unsere Leute sind ehrlich.
Ja, aber da habe ich
aber nicht der Hakan.
Nee, da habe ich nicht mit den türkischen Genen von Hakan gerechnet. Weil.
Alter.
Ja.
Okay, jetzt werden hier noch ein paar Kandidaten gedisst.
Hey, sorry, aber.
I'm telling you, it's the Turks every time!
Also, passender geht's nicht.
Der kam ja schon länger nicht mehr zum Einsatz.
Nee, aber wo, wenn nicht hier?
Ja, in diesem Sinne.
Why, that's just a fuck you to the audience!
Nur für einen für die Audience. Aber Hakan, wir lieben dich trotzdem, auch wenn du ein ziemlicher Hochstapler-Bescheißer bist. Aber danke für deinen Support bei Patreon.
Ja, genau, immer schön weitermachen. Nein.
Ja, aber
also die gesehen. Vorrunde gehört haben, die wissen ja, wie Hakan abgeschnitten hat. Insofern
ja,
abwarten.
Ist durchaus ein fähiger Kandidat, aber ich, also sind alles gute Jungs gewesen. Das ist teilweise wirklich auch so eine Formsache, wie man dann.
Klar, manche hatten Pech mit dem Würfeln und so.
Manche hatten Pech, manche haben die anderen Fragen bekommen, wären sie weiter gewesen. Manche haben sich nicht getraut, was zu sagen. Das spielt da natürlich alles mit rein.
Nicht getraut, was zu sagen.
Ist ja so. Dass teilweise so die Antwort auf der Zunge lag und dann gesagt haben, Mann, wieso habe ich es nicht gesagt? Oder haben denn die Falschen gesagt, so bei so einer 50-50-Geschichte und so.
Mhm.
Hatten wir ja auch schon.
Tja.
Dramatik, Spannung pur.
Alles drin.
Alles drin beim Bash.
Genau.
Ja, hört rein, am Sonntag um 18 Uhr, da geht's weiter.
Mach das.
Wir zelebrieren unseren Geburtstagsmonat weiterhin und wir hören unsere Supporter am Sonntag zur Sonderepisode.
Und die anderen zum Quiz.
Die anderen zum Quiz. Und dann am Dienstag nochmal ein paar Film- und Serienrezensionen.
Genau das.
Okay.
Sind wir raus.
Ja, arrivederci.
Tschö, bitte.
Bewegt Bild Banausen.